Der erste FC Union, er landet am Ende auf Rang 11 mit 39 Punkten. Klingt relativ unspektakulär, aber da war so einiges drin in dieser Saison, das wir jetzt hier besprechen wollen im Rasenfunk. Und dazu habe ich niemand Geringeren hier als Steffi Bartschik vom RBB und der ARD Sportschau. Ich freue mich sehr und jetzt geht's los.
Der Rasenfunk Royal.
Wir haben verloren. Erste Halbzeit war, wie gesagt, war nicht gut. Ansonsten kotzt mich hier alles an, weil wir beschäftigen uns mit allem anderen, nur nicht mit Fußball. Und deswegen ist es so, wie es ist. Und vielleicht haben wir es auch nicht anders verdient.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Also ganz schlimm, so schlimm war es nicht in dieser Saison. Es war ein altes Zitat von Horst Zelt. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich habe ganz offensichtlich Ausspracheschwierigkeiten. Habe ich gerade Horst Zelt gesagt? Ich meinte Horst Held. Steffi ist zu höflich, um darauf zu antworten. Steffi, schön, dass du hier
hast
bist.
Hast du nicht? Also Horst Zelt habe ich nicht gehört. Okay, ich glaube, ich war in den Gedanken aber auch so damit beschäftigt zu denken, dieses Zitat hätte auch von Steffen Baumgart kommen können. Ich glaube, deswegen habe ich nicht genau hingehört.
Ja, bei Steffen Baumgart wäre es vielleicht sogar noch ein bisschen aggressiver gewesen. Ich glaube, er hätte den ersten Teil weggelassen, hätte gleich gesagt, mich kotzt hier alles an. Er ist ja doch eher einer der direkten Trainer gewesen bei Union, oder?
Ja, also man muss dazu sagen, ich komme mit ihm wirklich sehr gut klar. Wir haben uns vor vielen, vielen Jahren kennengelernt. Da hat er den Berliner AK trainiert in der Regionalliga Nordost. Also es waren noch ganz, ganz andere Zeiten. Und ja, er ist ruppig. Ja, er ist geradeaus. Aber er kann auch wirklich nett sein. Und wenn man diese Art so ein bisschen verstanden hat, ich glaube, dann kann man ihn auch ein bisschen besser nehmen.
Ja, definitiv. Also das ist es ja. Ich hatte nur den Eindruck, also ich habe ja auch einmal so leicht den Kopf von ihm gewaschen bekommen, als ich mal in einer Pressekonferenz war.
Hast du? Echt? Okay.
Ja, aber ich glaube, das war einfach nur falsch verstandene Kommunikation. Also ich glaube, dass er meine Frage halt viel vorwurfsvoller verstanden hat, als ich sie gemeint habe. Und dann hatte er den Eindruck, und das ist ja auch fair, da ein bisschen seine Mannschaft schützen zu müssen. Und dann hat er ein bisschen zurückgekeilt. Und die Kolleginnen und Kollegen, aber die haben alle gesagt, ja, jetzt hast du auch mal eine Baumgart-Kopfdusche bekommen. Also die fanden das alles völlig normal. War es auch. Also war nicht schlimm.
Ja, also ja, genau. Aber das gehört halt auch zum Teil der Wahrheit dazu, dass er hin und wieder doch, und ich glaube, wir werden darauf auch noch zu sprechen kommen jetzt gleich, in unserer Analyse mit Blick auf die vergangene Saison, dass er eben hier und da vielleicht doch den ein oder anderen Satz ein bisschen zu persönlich genommen hat. Und ja, da kannst du dich geehrt fühlen, dass es dich dann auch getroffen hat.
Ja, weiß ich jetzt nicht. In dem Moment tat mir dann die Frage ein bisschen leid, dass wir so, hätte ich anscheinend anders formulieren müssen. Aber es ist halt auch nicht immer so einfach in den Pressekonferenzen, gerade wenn man die Trainer noch nicht kennt. Aber wir wollen mal generell über die Saison sprechen. Du hast wie alle Gäste 5 Aspekte mitgebracht und dein erster sieht von außen unspektakulär aus, aber vielleicht liegt darin schon genau die Gefahr. Denn der erste Aspekt heißt Eisern, Klassenerhalt. Und da würden jetzt dann viele sagen, ja, na klar, Klassenerhalt, was ist das überhaupt für eine Frage? Aber da geht's ja vielleicht dann schon von Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung von Union auseinander.
Ja, man darf halt nicht vergessen, dass der erste FC Union, der ja 2019 unter Urs Fischer aufgestiegen ist in die Fußball-Bundesliga, ich würde sagen, alles an Emotionen mitgenommen hat, was überhaupt möglich ist. Von in der ersten Saison während Corona den Klassenerhalt geschafft mit einer Feier auf dem Parkplatz, weiß ich noch ganz genau, wie ich auf der Mittelinsel stand und mir das von Weitem angeschaut habe, über Qualifikationen für die Conference League, für die Europa League, für die Champions League, ja, das ist auch alles passiert. Im Jahr darauf dann der komplette Absturz, Klassenerhalt am letzten Spieltag und dagegen waren dann die letzten 2 Spielzeiten, muss man sagen, relativ unspektakulär. Da hat der Kapitän Christopher Trimmel zu mir im Winter noch gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, dass wir so früh teilweise jetzt den Klassenerhalt geschafft haben, dass es gar kein Drama mehr gibt. Und deswegen glaube ich, denken von außen einige oder der ein oder andere, naja, da müsste doch eigentlich mehr drin sein und auch das Ziel anders formuliert werden. Aber dazu muss man wissen, Präsident Dirk Zingler, der hat wirklich jedes Jahr dieselbe Rechnung, die hat er uns Medienvertretern diese Woche in einer Medienrunde auch nochmal vorgetragen. 10 Siege, 10 Remis, 14 Niederlagen und den kleinen Zusatz dazu, wahrscheinlich sind 11 von diesen 14 Niederlagen dann auch grausame Spiele. Also er rechnet das alles mit ein und sagt, sind 40 Punkte und 40 Punkte reichen am Ende für den Klassenerhalt. Und genau so sieht er das und ist da mit seiner Rechnung eigentlich ganz gut gewesen, denn es waren am Ende 10 Siege, 9 Unentschieden. und 15 Niederlagen.
Also sprich tatsächlich nur ein Unentschieden an der Zielvorgabe vorbei. Glaubst du denn, das ist Understatement von Seiten von Dirk Zingler?
Das frage ich mich seit sehr vielen Jahren, denn ich kenne ihn ja mittlerweile auch schon seit 2015. Mhm. Ich glaube aber, er ist einfach so, weil er ist natürlich mit diesem Verein gewachsen. Er geht zum ersten FC Union, seit er ein kleiner Junge ist, damals schon mit dem rot-weiß gestrickten Schal von seiner Oma. Und ich glaube, man hat diese Demut so ein bisschen mitbekommen, auch von damals schon. Also es gab ja diese Konkurrenzsituation in der Stadt, der ein oder andere weiß das vielleicht, der BFC Dynamo, mhm, der Mielke Club, der damals ja ganz anders gefördert worden ist. Union musste sich immer durchschlagen und ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen drin und man geht nicht über seine Ressourcen hinaus, über das, was man leisten kann. Und man weiß das. Man weiß, was man leisten kann. Und diese Art Demut und ehrliche Arbeit, die wird allen im Club eingeimpft. Ich bin mir nicht so sicher, ob jeder, weil es sind ja auch Sportler, Profisportler, die wollen ja auch was erreichen. Damit so happy ist am Ende. Aber Dirk Zingler rückt davon nicht ab, sagt, Klassenerhalt ist unser Ziel. Und ich glaube, das wird er wahrscheinlich auch in 5 Jahren noch sagen.
Mhm. Und es gibt da auch nicht so eine doppelte Kommunikation. Also glaubst du, dass er nach innen hin genauso kommuniziert wie nach außen? Weil er könnte ja nach innen hin, könnte er auch sagen, also Klassenerhalt so früh wie möglich fix machen und dann aber mal noch gucken, was so geht.
Nee, das ist tatsächlich so, dass das nach innen genauso kommuniziert wird wie nach außen. Und ich glaube, alles, was dann dazukommt, und das hatten wir ja schon, habe ich ja angesprochen, ne, mit dem internationalen Geschäft in den vergangenen Jahren unter Urs Fischer, das ist dann einfach on top obendrauf. Und das genießen sie dann umso mehr bei den Eisernen.
Mhm. Sehr interessant, weil eigentlich hätte man dann ja in dieser Saison auch Trainer nicht entlassen müssen und so weiter und so fort. Da kommen wir ja dann gleich noch hin. Aber wenn wir mal in den Sommer noch zurückspringen, da kommen wir in einer Vorbereitung an. Da konnte man sich ein bisschen Sorgen machen um Union. Was war der Stand, als man in diese Saison reingegangen ist?
Ja, es war eine katastrophale Vorbereitung. Ich glaube, Steffen Baumgart hat es so formuliert, dass er so etwas noch nicht erlebt hat. Ich bin mir gar nicht sicher, ob da überhaupt ein Punkt geholt wurde. Das war wirklich absolut katastrophal. Es kam dieses Pokalspiel gegen den FC Gütersloh. Am Ende ein 5:0 in der ersten Pokalrunde. Da mag man jetzt mal draufschauen und sich sagen, naja gut, Aufgabe gelöst. Ne? Als Bundesligist ist ja auch oft nicht einfach, wenn du in der ersten Runde ran musst. Aber Gütersloh hatte in dem Spiel mehr vom Spiel, hatte mehr Torchancen. Du hast schon da gesehen, dass das, was sich später wie so ein roter Faden durch die ganze Saison gezogen hat, diese fehlende Kreativität, Ideen, Spiel nach vorne, das einfach komplett gelahmt hat. Das war da alles schon fühlbar und spürbar. Also es ging schon nicht gut los. Und da muss man dazu sagen, dann gab es auch noch so ein paar Personalien, da hat es hier und da gehakt und gezerrt. Also ein Jogo Late, der kam aus einer Verletzung, hat dann so ein bisschen forciert, dass er eigentlich gerne wechseln würde, durfte dann gar nicht mehr mitmachen, war also raus, hatte gar keine Spielpraxis mehr, hat auch nicht mehr mittrainiert. Tom Rothe, der, wenn man ihn so ein bisschen erlebt, ist ja ein sehr junger Spieler, der seinerzeit von Borussia Dortmund gekommen ist, der eigentlich Linksverteidiger ist, der wurde dann umfunktioniert zum linken Innenverteidiger, weil du jemanden natürlich brauchtest in der Dreierkette. Stanley Nsoki, den Union verpflichtet hat, der war auch verletzt, der von Hoffenheim gekommen ist. Und ich weiß noch, wie Tom Rothe im Interview zu mir gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Ich hab mich das so gefragt, als ich das dann gehört habe vom Trainer, ob ich das überhaupt hinbekomme. Ja, und dann war es dann so, er und Leopold Querfeld, der in der Zentrale der Dreierkette hinten gespielt hat, die beiden sind auch wirklich Besties, richtig gute Freunde, die haben Fehler gemacht. Und jeder Fehler wurde knallhart bestraft. Das ist ja manchmal so, du machst Fehler im Fußball, gehört dazu, aber vielleicht hast du Glück, vielleicht werden sie ausgebügelt, aber in dieser Hinrunde zu Beginn hatte ich so den Eindruck, jeder Fehler, den die beiden gemacht haben, wurde einfach eiskalt bestraft und so ging das Ganze los, Max.
Und so war es eben dann ein holpriger Saisonstart, würde ich sagen. Also gegen den VfB noch gewonnen. Es war so ein klassisches Unionsspiel aus wenig.
Tolles Spiel auch,
gemacht.
Ja.
Ein sehr guter Ilja Ansa in dem Spiel und dann aber 0:3 gegen den BVB zu Hause, 2:4 zu Hause gegen Hoffenheim, da wusste man noch nicht, welche Saison Hoffenheim spielen würde, also jetzt liest sich jetzt ehrlich gesagt nach der Saison unspektakulär, aber das ist ja quasi eins der Teams, das unten drin hing in der Vorsaison, deswegen hat sich es noch ein bisschen angefühlt. War dann das 4:3 gegen Frankfurt, bei dem man ja zwischenzeitlich auch 4:1 geführt hat, war das dann schon so eine Art Wendepunkt, auswärts ja auch noch in Frankfurt, oder gab es das vielleicht gar nicht, so ein Schlüsselmoment in der Hinrunde?
Also ich weiß nicht, ob ich jemals ein Spiel gesehen habe, wo Union ein anderes Team dermaßen knallhart ausgekontert hat, wie bei dem Sieg in Frankfurt. Also ich glaube, die Frankfurter haben sich danach auch angeguckt und gedacht, wie konnte das passieren? Also teilweise nach eigenen Ecken der Frankfurter dann von hinten raus ausgekontert. Oliver Berg, Dreierpack, ich glaube, der erste Dreierpack eines Schotten in der Fußball-Bundesliga.
Ja, stimmt.
Danach, ich kann schon mal spoilern, danach hat er lange das Tor nicht mehr getroffen. Erst wieder Mitte Dezember gegen RB Leipzig, aber zu dem Punkt kommen wir dann nochmal. Ja, also ich hatte schon den Eindruck, dass das war eine wirklich gute Teamleistung. Es war so ein bisschen, der Auftakt war ja Ende September circa in diesen heißen Herbst. Wenn ich das jetzt sage, fühle ich mich, als wenn ich hier die Floskeln raushaue. Aber es kam dann so eine Phase. Sag ruhig, was du denkst.
Nö, ich finde es gar nicht schlimm, vom heißen Herbst zu sprechen. So. Das ist super.
Vom heißen Herbst. Genau. Und dann kam halt eine Phase, die war schon recht gut, ne? Also mit 2 Spielen gegen die Bayern zum einen in der Liga, wo man den Bayern ja wirklich über alle Maßen erhaben gewesen sind von Anfang an der Saison, den ersten Punkt abgeluchst hat. Durchaus auch die Chance darauf gehabt hätte, das Spiel zu gewinnen. Ja, im Pokal wirklich? Dann noch. Wirklich jetzt, also du warst, glaube ich, auch sogar da. Wir haben uns auch gesehen, ne, an dem Tag.
Ja, genau.
Ich bin mir
es
relativ
dieses
sicher.
Abseitstor, das aberkannt wurde, was unter anderem dazu geführt hat, dass nochmal über Framerates und so weiter diskutiert wurde. Mhm. Und Frames per Second. Und das war ja dann quasi Last Minute. Harry Kane, der da zum 2:2 eingeköpft hat. Da habe ich dann auch die Frage gestellt. Das war jener verhängnisvolle Tag.
Ja, na gut. Da sind die Emotionen dann hochgekocht, genau. Ja, und da hast du dann auch mal wieder gesehen, was Union dann eben sehr gut konnte unter Steffen Baumgart gegen spielstarke Teams. Defensiv einfach gut stehen, intensiv verteidigen, eklig sein und es diesen spielstarken Teams total schwer machen, ihr Spiel aufzuziehen. Also es war ja auch aus Sicht der Bayern so ein totales Geduldsspiel, wo du dann weißt, boah, du rennst jetzt hier an und musst irgendwo gucken, wo ist die Lücke, wer hat mal eine Einzelaktion. Und ich erinnere mich, dass Harry Kane in diesem Spiel auch bis zu diesem Tor wenig bis gar nicht zu sehen gewesen ist. Also das war ein Fehler am Ende, der dieses 2:2 ausgemacht hat, ja. Und das war etwas, das konnten sie natürlich unter Steffen Baumgart, die Unioner, das haben sie wirklich gut gemacht. Im Pokal gab es die Paarung, ich habe es gerade schon angesprochen, ja dann auch nochmal. Es war ein knappes 2:3, spektakuläres Spiel. Ich glaube, will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ich glaube 5 Standardtore am Ende. Leopold Querfeld, der gegen Manuel Neuer einen Strafstoß reingemacht hat. Also solche Geschichten waren dabei. Oder dann auch im Dezember ein 3:1 gegen RB Leipzig. Ja, das machst du auch nicht mal eben so zu Hause gegen RB Leipzig und mit kompletter Kontrolle, ja. So, dass Leipzig das Spiel auch überhaupt nicht aufziehen konnte. Das war gut. Das ging unter Steffen Baumgart. Es wurde immer dann kompliziert, wenn es dann darum ging, das Spiel selbst zu machen.
Aber lass noch mal kurz bei der guten Phase bleiben, bevor wir dann in die Probleme reinkommen. Also dieses 4:3 in Frankfurt, was ja so quasi einleitet, diese gute Phase, das wird ja auch dadurch gekennzeichnet, dass Diogo Leite da dann sein Comeback gegeben hat. Mhm. Warum war der dann überhaupt noch da und war er dann auch ein Teil der Begründung, warum es dann danach dann so viel besser lief? Weil dann hat er ja wieder gespielt.
Na, er hat natürlich Stabilität mit reingebracht. Aber das war zu dem Zeitpunkt, wusste keiner so richtig, was kommt da jetzt auf uns zu, auf die von außen draufschauen. Denn wir wussten, okay, er ist wieder da, er ist wieder so weit, dass er im Kader stehen kann. Aber keiner hat so richtig damit gerechnet. Ich erinnere mich nämlich noch sehr gut daran, dass er auch tatsächlich startet. Ne? Alle haben gedacht, okay, Tom Rothe ist, glaube ich, derjenige, der dann da die Position übernimmt. Und dann war er da. Und er hat es unspektakulär einfach gut gemacht. So, als wäre er nie weg gewesen. Man muss ja wirklich auch sagen, die drei, die das über weite Phasen dieser Saison hinten gespielt haben, mit Late, mit Leopold Querfeld und mit Danilo Duki, auf den ich später auch noch zu sprechen kommen werde, das war schon eine richtig gute Innenverteidigung. Ne? Also das sind drei, die sind sehr unterschiedlich, aber die haben das insgesamt echt gut gemacht. Und an dem Tag würde ich es aber nicht nur an Diogo Leite tatsächlich festmachen. An dem Tag, muss man einfach sagen, Eintracht Frankfurt hat das einfach katastrophal verteidigt und der erste FC Union hat es eiskalt ausgenutzt. Also das ist, wie man sich das so vorstellt, als wenn man einfach so ein paar Würfel fallen lässt und die bleiben so liegen und denkt, ach Mensch, das ist so einfach kann Fußball sein und genau so war das halt an dem Tag.
Mhm. Und dann, du hast es gerade schon indirekt angedeutet, war es ja schon immer so, das ist jetzt nicht quasi eine Besonderheit der letzten Saison, dass Union nicht unbedingt den Ball gebraucht hat in 60% der Spielzeit, um eben ein gutes Spiel aufzuziehen, sondern es fühlt sich eigentlich ein bisschen wohler, wenn der Gegner den Ball hat und man es eben ausnutzen kann, dass man den Gegner so stresst, dass der Fehler macht und dann über Umschaltspiel, lange Bälle und so weiter eigene Tore erzielen kann. Das funktioniert natürlich dann besonders gut, wenn du in Führung gehen kannst. Und da gab es vor allem ein Mittel, das sehr gut funktioniert hat bei Union. Ist jetzt auch kein kompletter Schocker, dass Standards eine Rolle gespielt haben, was dein zweiter Aspekt ist. Was hat denn da gut funktioniert und hat es denn die ganze Saison über funktioniert?
Naja, so hat sich schon durchgezogen. Ne, das kann man schon so sagen. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, über ein Drittel der Tore nach ruhenden Bällen erzielt. Finde ich, ist schon eine gute Marke und das ist dann auch die Arbeit, muss man sagen, von Sebastian Bönig, ne, dem Co-Trainer, der ja zwischendurch auch mal weg war und der für die Standards da zuständig ist. Und ich hatte so den Eindruck, als er nämlich zwischendurch mal nicht da war, unter Nenad Bjelica, glaube ich, ist das gewesen, da lief es nämlich nicht so gut mit den Standards. Und das kam dann jetzt so wieder als neue Stärke. Und da ist eben jener Danilo Duki, den ich ja gerade schon mal erwähnt habe, wirklich herausgestochen. 5 Tore in der Liga hat er gemacht, 2, meine ich, sind es im Pokal noch gewesen. Sie haben halt vorne diese Kanten gehabt, ne, die dann tatsächlich sehr stark auch am Kopf waren, mit dem Kopf waren. Mhm. Und haben da aber auch geguckt, dass sie gut standen bei den zweiten Bällen, die dann eben runtergekommen sind. Also was die Standards betrifft, war das eigentlich immer gut. Aber du brauchtest ja auch ein Mittelchen, um dahin zu kommen. Denn oft war das Problem, ja, es gab nicht dieses Kombinationsspiel von hinten raus. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Union war sehr drauf aus, sich die Bälle zu holen, dann ins Umschaltspiel zu kommen. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt ja so ein Best-of zusammenschneiden müsste dieser Saison, wie viele lange Bälle Freddy Renault hinten rausgehauen hat, wie viele Kopfbälle André Illic vorne runtergeholt hat und geguckt hat dann als Wandspieler, dass er den nächsten Oliver Burke oder Ili Ansa oder so vorne versucht in Szene zu setzen. Also das war so das probate Mittel. Und da muss man auch am Ende drauf schauen und sagen, okay, gegen den Ball war das insgesamt gut, aber wie gut war das Mittelfeld tatsächlich, um genau dafür da zu sein, um noch eine zusätzliche Anspielstation zu sein auf dem Weg nach vorne? Und das war dann eben nicht ausreichend. Also ein Sami Khedira, der Vizekapitän, hängt sich wahnsinnig rein, wenn es um das Spiel gegen den Ball geht und ist auch die Wege mit nach vorne gegangen, war torgefährlich wie nie zuvor in der Fußball-Bundesliga, aber eben nur punktuell. Und wenn, dann waren es halt Einzelaktionen, die dann da stattgefunden haben. Und ich bin zum Beispiel sehr gespannt, wie sich ein Aljoscha Kämlein, der ja aus der eigenen Jugend kommt, auch in den folgenden Jahren jetzt entwickeln wird, weil ich finde, er ist einer, wenn er das Spiel vor sich hat, er kann so viel mit dem Ball anfangen. Er ist klug, er ist kreativ. Ich glaube, er braucht noch so seine richtige Rolle. Und wir werden ja auch auf den neuen Trainer noch zu sprechen kommen, jetzt hier in diesem Rasenfunk-Royal zum ersten FC Union. Das ist für mich eine wahnsinnig spannende Personalie, was man aus diesem Jungen, der noch relativ jung ist und auch bei der deutschen U21 spielt, was man aus dem noch rausholen kann, denn der wäre so einer, der für mich auch eine neue Komponente mit reinbringen kann ins Spiel des ersten FC Union.
Also Union hatte wieder den wenigsten Ballbesitz der Liga, 40%, Rang 18, die schlechteste Passquote der Liga, 71,5%, auch Rang 18, liegt natürlich auch an den vielen langen Bällen. Ja. Warum glaubst du denn, dass im Grunde eigentlich alle Trainer Union so haben spielen lassen? Ist das auch das, was mit dem Kader das Bestmögliche ist? Ist der Kader darauf ausgerichtet?
Ja, also ich würde schon sagen, dass das eine Rolle gespielt hat, weil ich mich noch sehr gut dran erinnere, als Steffen Baumgart übernommen hat. Das war ja Mitte der vorletzten Saison, nach dem Winter, glaube ich, oder kurz vor dem Winter. Und da hat er versucht, mit einer Viererkette hinten zu spielen. Und ich sage es bewusst so, er hat es versucht. Das hat absolut nicht funktioniert. Also dieses Team war hinten überfordert. Also da passte überhaupt gar nichts von der Absprache, von den Abständen. Ging nicht. Und dann hat er irgendwann eingesehen, okay, also wir können hier mit einer Dreierkette spielen. Und das versuche ich. Und das war ja so die Union-DNA, die ganz lange auch eingeimpft war. Auch Urs Fischer, ne? Der hat das ja genau so spielen lassen über viele Jahre hinweg. Nur die Kombo Urs Fischer und Oliver Runert war so klug, sich immer zu sagen, na gut, dann holen wir halt Spieler, die exakt in diesen Fußball reinpassen. Wenn einer geht, Urs Fischer hat ja viele Spiele auch besser gemacht, wenn einer geht, holen wir einen, der ein ähnliches Profil hat. Und dann wird er da reingesetzt auf diese Position. Und das hat verdammt gut funktioniert. Da war die Balance auch ein bisschen besser. Steffen Baumgarts größtes Problem war, dass er immer wieder gesagt hat, hey, wir müssen mit Ball besser werden im Spiel nach vorne. Er wusste, dass das ein großes Problem ist, aber er hat halt leider Gottes keine Lösung gefunden. Mhm. Bis zum Ende nicht. Und es war dann halt so, dass diese Hinrunde ja am Ende, glaube ich, Platz 9 war oder Union die Hinrunde auf Platz 9 beendet hat. Und man dann doch mit der Arbeit von Steffen Baumgart soweit ganz zufrieden war und seinen Vertrag erstmal verlängert hat. Bei Union ist das dann oft so, um ein Jahr wird so ein Vertrag verlängert. Und der Zingler hat es auch nochmal in der Medienrunde gesagt, das war zu dem Zeitpunkt in unseren Augen die richtige Entscheidung. Und nur 2 Monate später mussten sie die Entscheidung dann revidieren und schon sagen, okay, das passt alles nicht mehr.
Also in der Hinrunde eben 3 Punkte hinter dem Europapokal, hinter Eintracht Frankfurt, 23 Punkte, also sehr, sehr gut gelaufen. Aber ich meine, wir kommen dann noch später zum Trainerinnenwechsel bei Union. Aber im Nachhinein hat doch Horst Held eigentlich schon relativ offen zugegeben, man habe den Vertrag auch deshalb verlängert, um so ein Signal nach innen zu senden an die Mannschaft. Das klingt ja fast so, als ob auch in der guten Phase es da schon so manche Spannungen gab zwischen Baumgart und Team.
Naja, auf der einen Seite muss man ja überlegen, wenn die Verträge wirklich immer nur um ein Jahr verlängert werden mit den Trainern, was bei Union ganz oft der Fall gewesen ist, dann willst du da eine Sicherheit haben und gucken, dass du den Vertrag dann nicht auslaufen lässt, dass die Spieler draufschauen und sagen, na gut, wer ist denn jetzt vielleicht Trainer, bleibt der, kommt da doch jemand anders. Also das verstehe ich schon, dass man sagt, okay, man möchte ein bisschen Sicherheit geben. Die Frage ist halt, wie war die Kommunikation? Also Steffen Baumgart ist ja immer jemand gewesen, fand ich, der ja viel von der Mannschaft auch weggenommen hat, dadurch, dass er so eine Präsenz hatte. Manch einer hat geschimpft und gesagt, Mensch, er ist so dünnhäutig geworden und man kann ihn gar nichts mehr fragen und so. Aber ich fand, diese Art hat auch sehr viel abgefedert. Die hat dann auch sehr viel weggenommen, dass du dich dann eher nicht so auf die Mannschaft draufgestürzt hast, sondern gesagt hat, oh, was macht denn der Trainer, weil er eben auch so eine Persönlichkeit gewesen ist und auch immer noch ist. Was ich mich manchmal frage, ist, ob er tatsächlich hätte ein bisschen geradliniger arbeiten müssen. Also sprich, vielleicht nicht so viel zu überlegen, was kann ich alles noch verändern, eben weil es nicht funktioniert hat, sondern eher zu sagen, ich bleibe bei den Basics, ich mache die und die mache ich gut und gebe damit der Mannschaft noch ein bisschen mehr Sicherheit. Denn irgendwo hat es einen Bruch gegeben. Das wird mit Sicherheit nicht in diesem heißen Herbst passiert sein und auch nicht in diesem heißen Winter. Aber danach in der Rückrunde hast du einfach gesehen, dass es Spiele gab, wo diese Mannschaft, die wirklich kein Mentalitätsproblem gehabt hat, teilweise nicht mehr mitgezogen hat. Und das waren so die Momente, wo wir uns auch alle gefragt haben, so, was passiert denn da jetzt eigentlich gerade? Du hast es so ein bisschen gespürt und hast es auch ein bisschen gemerkt.
Ich meine, es wäre ja auch erklärbar, warum vielleicht nicht die volle Überzeugung auch von Seiten der Spieler da war, denn Union ist gemeinsam mit Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg das einzige Team, das in dieser Saison kein einziges Mal noch gewonnen hat, wenn man in Rückstand lag. Also 6 Punkte hat man nur dann noch erzielt. Also na gut, immerhin muss man noch sagen, 6-mal ist man immerhin noch auf ein Unentschieden gekommen. Aber das heißt, weder durch Einwechslungen noch durch Systemumstellungen, die es ja dann auch immer gab. Also das waren die Momente, wo wir die Viererkette nochmal gesehen haben. Union liegt zurück, 70. Minute, okay, alles klar, jetzt wechseln wir alles ein, was wir an Stürmern haben und hinten bauen wir nur noch zu zweit letztlich auf und schlagen ihn halt lang nach vorne. Das hat halt nicht zu Ergebnissen geführt und deswegen kann man ja auch wirklich verstehen, dass dann vielleicht da eben auch Fragezeichen aufkommen, auch bei den Spielern. Ich verstehe aber ehrlicherweise dann immer noch nicht, warum man den Vertrag verlängert hat von Seiten des Vereins, weil nur weil es zwischendurch mal gut aussah, war es ja auch so und auch wenn das quasi eine gute Phase war, hat man ja gesehen, okay, wir haben selten überragend überlegen gewonnen, sondern eben sehr, sehr knapp häufig. Wir haben einen großen Anteil von Standardtoren. Das ist zwar toll, dass wir das haben, das ist aber auch was, was so einer Schwankung unterliegt innerhalb einer Saison. Plus irgendwann wussten dann alle, okay, wir müssen halt voll auf Duki gehen weil auf den gehen die Ecken. Und dann wurde es ja auch ein bisschen weniger, dass er da große Chancen herausköpfen konnte in diesen Situationen. Also so ganz verstehe ich es ehrlich gesagt immer noch nicht, warum man den Vertrag da schon verlängert hat.
Es kann halt eine Mischung sein. Ne? Ich habe die Anspruchshaltung ja vorneweg einmal schon erwähnt. Dieses, okay, komm, wir gucken, dass wir auf unsere Punkte kommen. Wir wollen die Klasse halten. Das ist die Ausrichtung. Du hast dann einen Trainer, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Der dem Verein auch komplett verbunden ist, der ja selber für den ersten FC Union gespielt hat. Ich glaube, Mitgliedsnummer, hoffentlich bin ich nicht falsch, 77 oder so. Auf jeden Fall eine sehr, sehr niedrige Mitgliedsnummer. Und der mir auch mal gesagt hat, im Gespräch, das war lange vor seiner Zeit, die er da angetreten hat als Trainer beim ersten FC Union, dass er gar nicht weiß, wenn das Angebot kommen würde, ob er das machen würde. Eben weil er sich dem Verein auch so verbunden fühlt. Also all diese Dinge werden mit Sicherheit da mit reingespielt haben in die Entscheidung. Und dann dazu der Fakt, wenn du einen Vertrag verlängerst um ein Jahr, hast du vielleicht nicht das große Risiko zu sagen, du kannst ist auch nochmal rückgängig machen, wenn du merkst, hey, das geht hier tatsächlich in eine falsche Richtung am Ende. So hat zumindest Präsident Dirk Zingler jetzt vor uns Medien gerade diese Woche argumentiert und gesagt, okay, wir machen das in dem Bewusstsein, dass man sagt, man kann einen Fehler machen. Und das unterscheidet Union in dem speziellen Fall vielleicht auch von anderen Vereinen. Ich kenne ja den einen oder anderen Verein, der dann auch so schön 3-4 Jahresverträge nochmal raushaut zur Verlängerung und dann erstmal auf den Trainern sitzen bleibt. Ja,
Moment,
und gucken
der DFB
muss, dass die
ist
alle
ein Verein? Das ist ja was ganz Neues. Aber gut.
Das kannst du nicht alles erzählen am Tag, wo hier die Kadernominierung mit diesen emotionalen Videos gedroppt wird überall. Jetzt hör doch mal auf.
Ich habe keins von diesen Videos gesehen
WM.
Und ich habe keinerlei FOMO. Also wirklich 0,0.
So, die kannst du dir dann, wenn wir hier fertig sind, kannst du dir die alle angucken.
Schauen wir mal.
Das hat er halt auch nochmal erzählt, der Presi, ne? Dass sie diese Fehler mit einkalkulieren und dann irgendwann festgestellt haben, nee, es funktioniert nicht. Aber, und da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, die Spielweise, dieses dann doch insgesamt sehr nüchterne, wo auch der ein oder andere Fan schon gesagt hat, naja, also schön ist das alles nicht, ja, und es ist viel auf Zerstören und nach vorne kommt nicht viel rum. Das haben dann auch der Prisi und die, oder der Prisi sage ich immer, der Präsident und die anderen, gemerkt. Das werden wir ja noch ansprechen bei dem neuen Trainer, der jetzt demnächst dann übernehmen wird. Der lässt definitiv einen anderen Fußball spielen.
Ja, also wenn das hier ausgestrahlt wird, dann wird er schon übernommen haben. Wir befinden uns schon in der Vergangenheit, Steffi. Aber das bringt mich schon noch zu einer weiteren Detailnachfrage. Also die Ergebnisse waren gut und ich will auch jetzt nicht die Hinrunde schlecht reden, das wäre Quatsch, denn da waren auch überlegen geführte Spiele mit dabei, also gegen Wolfsburg zum Beispiel. Das war total eindeutig, dass Union das gewinnt und es verdient gewinnt. Aber ich fand, es gab so gerade in den Bayern-Spielen schon so eine Sache, die unterschiedlich war zu manchem anderen Spiel, nicht zu jedem anderen Spiel. Und zwar, das war einfach die komplette Intensität. Und jetzt wissen wir, dass Steffen Baumgart bei Union die Intensität nicht mehr in die gegnerische Hälfte verlagert, sondern in die eigene Hälfte. Aber ehrlicherweise war das meine Alternativfrage, die ich Steffen Baumgart stellen wollte. Also es war so, Union hatte in einem 5-3-2 verteidigt und Rani Khedira hatte aber die Aufgabe, du presst raus auf Joshua Kimmich. Joshua Kimmich darf, wenn er rechts abkippt, also in den Dreieraufbau von Bayern, der darf keinen ruhigen Ball spielen, der bekommt immer Stress von dir und zwar ab der Mittellinie.
Was ja auch sinnvoll ohne Ende ist, muss man ja sagen.
Genau, du hast halt ein enormes Risiko, weil er kann quasi in deinen Rücken reinspielen, aber Khedira hatte da ein super Timing, war super aggressiv. Es war ein ganz fantastisches Spiel von Union, weil nämlich auch hinter Khedira dann die Aktivität gestimmt hat. Also die sind mitgegangen mit ihren Spielern, die haben übergeben. Es war ein ständiges Gewusel auf dem Feld und Bayern ist einfach durch diesen Wald nicht durchgekommen, weil Union das so gut gemacht hat. Und was ich damals Steffen Baumgart gefragt hatte in der Pressekonferenz war, ob er sich in der Phase der zweiten Hälfte, wo man nur noch tief stand, von seinen Einwechselspielern mehr Entlastung gewünscht hätte, weil die meiner Meinung nach keinerlei offensive Rolle gespielt haben. Seine Antwort war, haben sie mal gegen Bayern verteidigt, das ist alles nicht so ganz einfach. Hat er natürlich einen Punkt. Die Alternativfrage, die ich aber nicht gestellt habe, weil ich nämlich dachte, boah, das ist vielleicht ein bisschen fies, jetzt diese Frage zu stellen, die will ich jetzt dir stellen, Steffi. Denn ich habe mir damals gedacht, warum habe ich das eigentlich in dieser Intensität jetzt gegen den FC Bayern gesehen, aber bisher noch nicht so häufig in der Saison. Und ich wollte ihn eigentlich fragen, können wir dieses Level an Aktivität gegen den Ball jetzt in jedem Spiel erwarten? Ist das quasi der Goldstandard, mit an dem sie ihre eigene Mannschaft messen? Und da dachte ich aber schon, oh je, das ist vielleicht ein bisschen zu, weil ich damit quasi indirekt sage, bisher war alles schlecht gewesen, zumindest hätte er das da rauslesen können. Deswegen dachte ich mir, na, die Frage stelle ich mal so lieber nicht, gehe ich mal lieber auf die Einwechselspieler. Es wäre so oder so falsch gewesen. Ich gucke auf die Sprintzahlen, Steffi, und ich sehe, dass da Union auf Rang 16 liegt in der Liga. Ich gucke auf die Laufdaten, das sind dann Rang 13, das ist alles okay, also die Distanz. Aber genau diese Sprints, also diese intensiven Läufe, diese Geschwindigkeit, die hat mir manchmal gefehlt. Kannst du das nachvollziehen? Ging es dir vielleicht auch ähnlich?
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir da über die Qualität auch von der Bank sprechen müssen. Weil ich meine, ganz oft beispielsweise, ich weiß ja gar nicht, ob das in dem Bayern-Spiel auch noch so gewesen ist, aber ein Tim Skarke, das ist mein Lieblingsbeispiel. Tim Skarke, der ja auch einer ist, der dafür steht, dass er eigentlich viel arbeiten kann, der hat ja auch eine ganz gute Geschwindigkeit, würde ich mal so sagen. Ist auch einer, der kann das machen. So, der hat in dieser Saison in seinem 55. Spiel für Union sein erstes Pflichtspieltor erzielt und das war gegen Leipzig. Beim Heimspielsieg, beim 3:1. Also musst du ja schon so ein bisschen auch die Qualitätsfrage stellen. Wenn du den Spieler fragst, sagt er, ich habe sowas noch nie erlebt, kann ja auch keine Antwort drauf geben, warum das jetzt nicht funktioniert. Aber auf der anderen Seite holst du ja jemanden, damit der dir die Tore erzielt. Und es hat nichts damit zu tun mit dem Reinhängen. Also ich hatte oft den Eindruck, auch nach den Einwechslungen, kam Union ja nochmal. Du hast gemerkt, gerade in den Heimspielen, sie wollten ja, sie sind ja gerannt, sie haben es ja versucht. Aber es fehlte ganz oft ein bisschen. Also auch, und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon in unseren nächsten Themenkomplex so ganz leicht reinkippen.
Ich habe die Kapitelmarke schon gesetzt, also bitte.
Hast du schon gesetzt? Okay, weiter. Alles klar. Also ein bisschen Stürmerflaute, ja. Um das auch nochmal zu erwähnen. Tim Skarke habe ich gerade schon genannt. Ein Oliver Burke, dem du nicht absprechen kannst, dass der arbeitet. Und der ist wirklich Speedy Gonzales, ja. Also gib dem den Ball. Ja, wenn dann hoffst du, dass er den auch mitnimmt unterwegs und dass er nicht schneller ist als der Ball. Aber der lässt dann teilweise auch Chancen liegen, wenn er sie hat. Da schlägst du als Fan die Hände über dem Kopf zusammen. Dann hast du einen André Illic, der wirklich unermüdlich ackert. Ja, ist jetzt, am Ende sind es fünf Tore, 9 Assists gewesen in dieser Saison. Diese Marke hatte, glaube ich, nur 2020/21 Christopher Trimmel damals übertroffen in der Bundesliga. Und nun hat er jetzt 7 Bundesliga-Jahre hinter sich. Der hat das Tor nicht getroffen. Der hatte Chancen teilweise. Der hat sich umgeguckt, der hat die Kamera wirklich in sein Gesicht gezoomt und du hast gemerkt, da waren Fragezeichen, kam halt nicht weiter. Elias Ansa, der so furios gestartet ist, wo ich noch dachte, ich war bei diesem Spiel gegen Stuttgart im Stadion, dachte, mein Gott, der Junge ist aus Paderborn gekommen, total vielversprechend, körperlich gut, der geht vorne in die Zweikämpfe rein, der sucht den Abschluss, der macht diesen Doppelpack in seinem ersten Bundesligaspiel gegen Stuttgart und dann hat er danach, glaube ich, noch ein Tor geschossen und dann kam lange gar nichts. Da zum Beispiel, er ist zum Beispiel für mich, da hat mir die Entwicklung gefehlt. Da habe ich mich auch gefragt, hätte man noch anders mit ihm arbeiten müssen, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr aus ihm rausholt. Also du siehst, es sind so ganz viele kleine Mosaiksteine, wo ich mir auch ganz oft die Frage gestellt habe, was fehlt da? Ist es die Qualität oder ist es dann einfach die Arbeit intern? Und vielleicht ist es eine Mischung aus beidem.
Also ich finde, dass André Illic da fast so ein bisschen rausfällt aus der Betrachtung, weil der ist halt das plakative Beispiel. Also der hat 11,4 Expected Goals in dieser Saison gehabt und 5 davon hat er gemacht. Es gibt keinen Spieler in der Liga, der quasi eine ähnlich große Differenz hat aus dem, was statistisch hätte sein sollen und was dann tatsächlich in der Realität war. Aber jetzt wissen wir ja unter anderem durch das neue Buch von Christoph Biermann, dass in der Regel die Expected Goals über einen längeren Zeitraum als eben 34 Spiele sich eigentlich schon bei den meisten Stürmern einnivellieren. Also du kannst schon immer so ungefähr Expected Goals gleich Tore setzen, so auf so einen langen Zeitraum von 100 Spielen gesehen. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass er in der nächsten Saison näher dran sein wird an seinen Expected Goals. Ansonsten, glaube ich, kann man dann langsam schon über Qualität sprechen, aber
ja, und Bax, ja. Lass mich eine Sache dazu sagen, weil ich finde das wichtig. André Illic, Der Grund, dass André Illitsch beim 1. FC Union weiter unter Vertrag steht, ist der, dass er in der Rückrunde zuvor unter Steffen Baumgart wahnsinnig gut performt hat. 7 Treffer meine ich am Ende und ich erinnere mich, Bo Svensson, das haben ja viele schon vergessen, Bo Svensson war da auch mal Trainer. Ja, und unter Bo Svensson waren André Illitsch und Ivan Pretajen, der mittlerweile beim 1. FC Kaiserslautern in der 2. Liga spielt. Ich hoffe, der spielt da immer noch. Kaiserslautern? Ich glaube, ja, Kaiserslautern. Die beiden haben keine Einsatzminute gefühlt bekommen. Die waren raus aus diesem Kader. Und erst unter Baumgart hat Illitsch angefangen zu funktionieren und hat sich empfohlen für weitere Aufgaben. Also, dass er das kann, das hat er ja gezeigt.
Ja.
Das vielleicht nochmal so als kurze Ergänzung.
Und deswegen hätte ich eben quasi Illitsch da so ein bisschen rausgenommen bei der Qualitätsfrage. Bei den anderen Spielern, da bin ich dann schon eher so, dass ich auch dann also zustimmen würde. Du sagst ja auch, letztlich sagst du ja durch die Blume, vielleicht ist der Kader da auch nicht optimal bestückt. Bei allen Qualitäten, die die haben, also Olli Berg, du hast es ja sehr schön beschrieben, aber 6 Tore und auch nur herausgespielte Chancen für 5 Tore, das ist zu wenig bei den vielen Minuten, die er letztlich bekommen hat. Das waren 1600. Oder dann eben Skarke, hast du als Beispiel schon genannt, Ansa, da kann man vielleicht noch am ehesten sagen, muss sich vielleicht noch an die Liga gewöhnen. Ist das auch die Erklärung dafür, warum die Rückrunde dann so schlecht verlief? Ich meine, am Ende landet man in der Rückrundentabelle auf Rang 13, aber da kommen ja noch ein paar Punkte, die hinten raus gesammelt wurden, mit dazu. Das sah zwischendurch viel, viel schlechter aus und deswegen kam es ja dann auch irgendwann zu dem Trainerwechsel, den wir gleich noch besprechen werden. Also lag es vor allem an den Stürmern?
Ja, es lag schon viel auch an den Stürmern, ne? An dieser Flaute, die ja wirklich dann von Ende September bis Mitte Dezember, 2,5 Monate, gab es kein Stürmertor. So lange, bis Steffen Baumgart irgendwann in der Pressekonferenz gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so sagen darf, das geht mir auf die Eier. und dann ging es los. Dann haben die Stürmer auf einmal getroffen. Aber du hattest dann eben auch keinen mehr in dieser Saison, der so wirklich rausgestochen ist. Ich erinnere nur an Benedikt Hollerbach, der ja in einer Mannschaft der Unioner, bevor er dann nach Mainz gewechselt ist, der auch eigentlich aus der 3. Liga hochgekommen ist, von dem es ja auch keiner erwartet hat und der dann da rausstach, ja, und präsent war. Vorher irgendwie ein Geraldo Becker oder die Stürmer, die mit im Kader unter Urs Fischer waren. Das waren ja eigentlich immer, war immer eine Stürmerpersonalie, finde ich, noch mit dabei, die hat richtig geliefert. Mhm. Und das hat in dieser Saison tatsächlich gefehlt. Was mich wieder dazu bringt, dass wir da auch gerne nochmal gucken können, wer den Tore erzielt hat. Also Rani Khedira, den hast du ja gerade schon mal so lobend erwähnt im Spiel gegen den FC Bayern da in der Hinrunde. Also Rani Khedira hat toremäßig die Saison seines Lebens gespielt. Ich glaube, der hat am Ende, wie viel waren das? 5 oder 6 Treffer?
In der Liga.
5, ne? So viele wie noch nie. Ja, ein Danilo Ducci, Innenverteidiger, der hat auch seine 5 Tore am Ende gemacht. Ein Leopold Querfeld, Innenverteidiger, kommt auf 3. Ein Wu Yongzhong kommt auf 4. So, und dann, wenn man mal nach vorne guckt, so auf die Stürmer, ja, ein Ili Ansa. 5, davon aber schon 3 oder 4 in der ersten Phase der Saison. Mhm. Dann ein Oliver Berg. Da muss man auch mal ein bisschen rauskneten, das Ganze, weil es ein Dreierpack gewesen ist, ein Hattrick gegen Frankfurt. So, und dann das Tor irgendwann versetzt gegen Leipzig und zuletzt dann halt wieder. Und ein André Illitsch kommt auf 5, aber auch nur, weil der jetzt gegen Augsburg, wie schon in der vergangenen Saison, am Ende einen Doppelpack einmal geschnürt hat. Und der hat sein erstes Tor auch erst am 22. Spieltag erzielt. Also ja, es liegt mit Sicherheit daran und es ist jetzt die Aufgabe von Horst Held, ne? Da zu schauen. Was machst du? Wo verbesserst du dich? Denn ich finde schon, dass genau auf der Position die Frage gestellt werden darf. Wie kriegst du da vielleicht mehr Qualität rein? Und wo kriegst du sie her? Also hast du als Union die Chance, einen Stürmer irgendwo zu holen, der auch tatsächlich liefert? Denn das gehört auch zur Wahrheit dazu. Guck gerade hier beim Kicker. Außerdem eingesetzt in dieser Saison. Marin Ljubicic. Der mittlerweile bei Fortuna Düsseldorf spielt. Du lachst, aber ich weiß noch, als Horst Held gesagt hat, oh, Marin Ljubicic haben wir im Winter geholt und wir müssen so ein bisschen vorbeugen gegen diese Stürmerflaute. Ich weiß gar nicht, ob es der Saison davor war. Ich glaube, es war in der Saison davor sogar. Da hieß es auch so, Mensch, und super, und guck mal, und der hat so performt bei sich vorher im Verein. Und der hat keine Rolle gespielt. Der hat, glaube ich, ein Tor geschossen und hat keine Rolle gespielt. Also es ist schon eine sehr vakante sehr vakante Position.
Glaubst du, dass da, oder welche Rolle hat da gespielt, dass Jong so eine ganz seltsame Saison hatte, in der er ja
war verletzt, ne?
Viel verletzt war, viel Einzeleinsätze hat. Also ich war jetzt ehrlich gesagt überrascht, dass er über 1200 Minuten noch gesammelt hat und in 28 Spielen auf dem Feld stand. Aber das waren halt, also das hat sich halt so zusammengeschustert. Ich meine, der kommt am Ende auf 4 Tore und der ist ja eigentlich auch jemand, der im Vorbereiten von Toren sehr, sehr gut ist. Und da konnte er jetzt gar nichts zeigen. Ein Assist ist es am Ende geworden. Also muss man das dann vielleicht noch so ein bisschen schützend dem Kader und Horst Held gegenüber mit einberechnen, weil kannst du ja nicht damit rechnen, dass er so lange oder so eine komische Saison einfach spielt.
Bei Wu Yongjong meinst du jetzt, genau. Ja, also das, klar, ist auch total spannend zu sehen jetzt in der kommenden Saison. Spoiler ich nochmal, ja, unter dem neuen Trainer, der eine andere Ausrichtung dann am Ende auf den Platz wahrscheinlich bringen wird, wie du da einen Wu Yongjong einfach gut einbauen kannst. Das wird total interessant zu sehen und wenn der fit ist, ich bleibe dabei, es war eine gute Entscheidung, ihn zu halten, denn das stand ja auf der Kippe vor der Saison. Verpflichten sie ihn, ist er zu teuer, was machen sie mit ihm und dann haben sie ihn gehalten. Dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist, ist halt wirklich Pech, aber ich finde, er hat halt das, was du auch beschreibst, ne? Dieses Wuselige, du kannst ihn manchmal einfach dann schwer greifen, er kann dir einen guten Pass spielen nochmal und das haben sie ja nicht so oft beim ersten FC Union, genau diesen Typ Spieler. Vielleicht noch, und den finde ich ganz vielversprechend, aber da muss man mal gucken, wohin der Weg führt, Livan Burcu.
Ja.
Du lachst, ne, schon, aber
nein,
ich bin
nein,
Fan von
Livan
Burcu.
Wir alle erinnern uns an dieses geile Tor von ihm gegen Köln, oder? War das gegen Köln?
Ja, und genau. Das war gegen Köln, genau, und da hat Marie-Louise Eter anschließend vorm Stadion noch zu mir gesagt, weißt du, Steffi, ich sag dem im Training immer, Livan, du hast so einen guten Schuss. Zieh doch einfach mal ab von außen und sagt, das hat er vorher, hat er so eine halbe Flanke geschlagen und dann im nächsten Moment macht er genau das und zeigt das, was er uns im Training immer zeigt. Und er hat ja dann am Ende auch, stand ja gegen Augsburg zum Beispiel auch in der Startelf. Das ist auch so ein Ding gewesen, ne? Der war halt auch verletzt teilweise und hat dann nicht die Chance bekommen beim ersten FC Magdeburg in der zweiten Liga. Auffällig gespielt, super auffällig gespielt, weiß noch, hat, glaube ich, die Flügel gebildet zusammen mit Barış Artık, da hat er mir sehr gut gefallen. Der ist ja auch gerade erst 21 Jahre alt. Ich würde mir wünschen, dass solche Spieler zum Beispiel mal ein bisschen mitentwickelt werden. Der ist so einer, der kann dir die Kreativität mit reinbringen. Klar, der muss auch noch ein bisschen nachlegen, was dann so diese Härte betrifft und diese ganze Arbeit gegen den Ball, die du ja bei Union sehen willst. Aber nach vorne hat der ja genau das und das wäre einer, auf den würde ich mal gucken, auch in der kommenden Saison.
Aber jetzt sind wir ja dann quasi indirekt schon drin in der Phase, in der dann weniger ging, um es jetzt mal so zu formulieren. Also man kommt aus der Winterpause raus und in 14 Spielen unter Steffen Baumgart gibt es nur noch 2 Siege, 7 Niederlagen und der Rest sind unentschieden. Und da war jetzt nicht jedes Spiel schlecht. Das hat es auch so ein bisschen schwer gemacht, das so einzuschätzen. Es gab immer mal wieder so Reaktionen auf schlechtere Spiele. Und zum Teil ist man aber auch trotzdem auch in dieser Phase noch gut davon gekommen. Also ich würde das Spiel gegen Leverkusen zum Beispiel, das 1-0, war jetzt auch Leverkusen nicht so doll, aber das musst du nicht gewinnen, da hast du sogar noch einen Punkt bekommen und gegen den SC Freiburg auswärts war okay der Sieg, aber hätte auch leicht anders kommen können.
Das war ja eine andere Geschichte nochmal gegen den SC Freiburg. Sprechen wir bestimmt ja gleich nochmal drüber.
Ja, stimmt, genau.
Genau, also 4 von 19 Bundesligaspielen gewonnen im Jahr 2026. 2 davon ganz am Ende, am 33. und 34. Spieltag. Irre. Und ich glaube, was für mich das am besten umschreibt, ist tatsächlich diese Phase, als du gemerkt hast, da stimmt etwas nicht. Passt irgendwie irgendwas nicht mehr zusammen und es ist intern. Es muss intern sein, was da nicht mehr zusammenpasst. Da hat Union beim FC Bayern gespielt. Und jetzt hast du keine hohe Erwartung daran, was da beim FC Bayern passiert. Es ist schwer für alle Mannschaften, dort zu spielen. Und wenn Union gut war, gegen die Bayern dann zu Hause, da fiel es dann immer so ein bisschen leichter. Aber in diesem Spiel, dieses Spiel war komplett ausgerichtet auf, wir stehen da hinten drin und verteidigen, aber seltsam passiv, so dass ich habe das angeguckt und dachte, was machen die da? Und Steffen Baumgart, weiß ich noch, hat das am Ende so ein bisschen so gut geredet und gesagt, na ja, gegen diese Bayern ist es ja auch total schwer, das zu zeigen. Und Christopher Trimmel, der Kapitän, Das weiß ich noch wie heute, hat sich hingestellt und hat gesagt, ja gut, aber wenn du so auftrittst gegen die Bayern, kannst du auch nicht erwarten, dass du irgendwas holst. Dann kassierst du richtig und dann fährst du halt dann auch einfach mal nach Hause. Also er hat das schon richtig eingeschätzt, dass schon da auch eben was gefehlt hat. Und ich finde, ein Tiefpunkt war tatsächlich das Spiel gegen Heidenheim. Also wir wissen ja alle, was für eine Aufholjagd Heidenheim am Ende rausgeschleudert hat. Und sich dann da fast noch gerettet hat hinten raus. Aber in diesem Spiel gegen Heidenheim, da hat gar nichts mehr gestimmt. Also das war wie, als wenn Union sich selber zugeguckt hätte beim Spielen. Und da hast du einfach gemerkt, und ich kann es dir wirklich nicht sagen, es ist so eine interne Geschichte, vermutlich, da lief dann einiges schief.
Und das war ja dann auch das letzte Spiel von Steffen Baumgart. Hat dich das dann überrascht, dass man zu diesem ja dann auch späten Zeitpunkt in der Saison nochmal einen Trainerwechsel durchgeführt hat? Ja, auch mit der Kommunikation. Ja, wir wissen, dass das von der Tabellenkonstellation her noch nicht so schlimm aussieht. Wir sehen es aber anders. Mhm. Hier brennt der Baum und deswegen, wir brauchen jetzt noch Punkte und deswegen trennen wir uns.
Ja, ja, also das war schon gut, dass sie es so eingeschätzt haben. Ne? Weil ich meine, diese erste Liga war ja nun mal sehr eng, auch gerade was den unteren Tabellenbereich betrifft, und verlier da mal alle Spiele und lass die anderen Ergebnisse mal ein bisschen anders laufen, dann hängst du vielleicht doch am Ende mit drin und es geht um einen Relegationsplatz, da willst du ja auch nicht landen. So, also sie haben es schon gesehen, dass die Kurve nach unten zeigt, sie haben aber auch, glaube ich, über die Wochen davor gesehen, dass das einfach nicht mehr passt. Also nochmal, wo sind wir von der Timeline her? Im Januar wird dieser Vertrag verlängert und alles, was danach kommt, passt einfach nicht mehr. Und dieses Gefühl macht sich auch breit innerhalb des Vereins. Der Präsident hat das auch nochmal gesagt, der Zinger, dass sie gemerkt haben, boah, das entwickelt sich jetzt hier alles in eine falsche Richtung. Wir haben es versucht, wir waren davon überzeugt, aber wir sind auch so frei zu sagen, wir korrigieren das halt einfach, wenn wir merken, das geht nicht mehr in eine richtige Richtung. Es ist ja auch kein schöner Fußball gewesen. Also es war halt, ist so hart, wenn ich sage, es ist ein unattraktiver Fußball halt am Ende gewesen. Und den hatten sie dann auch irgendwo so ein bisschen über. Mhm. Und haben sich wahrscheinlich gesagt, okay, wir machen den Cut jetzt genau da. Den Klassenerhalt, den werden wir schaffen, obwohl die Chance immer noch besteht, da irgendwie reinzurutschen unten. Und dann machen wir quasi einen Neustart. Und was sie dann aber gemacht haben, das finde ich super. Das finde ich einfach mutig. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Das machen ja viele Vereine, muss man sagen, auch nicht anders, dass du als Interimslösung dir jemanden aus dem Verein holst. Und auch Union hat das vor gar nicht allzu langer Zeit gemacht. Mit Marco Grote beispielsweise. Mhm. Da war ja Marie-Louise Ether.
Eben, genau.
Schon als Co-Trainerin mit dabei und hat den Klassenerhalt auf den letzten Metern gesichert. Und sie war auch Co-Trainerin unter Nenad Bjelica, zwischenzeitlich mal. Und sie dann aber in diese Position zu setzen, zu sagen, Louis, du machst das. Wobei zu dem Zeitpunkt auch schon feststand, dass sie nach der Saison die Bundesliga Frauen des ersten FC Union übernehmen will. Das war ein cooler Schritt. Ich bin ehrlich, ich hätte es nicht erwartet. Ich hätte es nicht erwartet, dass sie es macht.
Ach, echt? Ah, ja, gut, ob sie es macht, war ich mir auch nicht so sicher, weil sie in ihrer Co-Trainerinnenzeit, da gab es doch ein Spiel, wo sie an der Seitenlinie stand, weil ich glaube, der andere Trainer krank oder gesperrt war, bin ich mir gerade nicht mehr sicher.
Es war, glaube ich, so eine gemischte Geschichte. Da war Nenad Bjelica aber gesperrt, wenn du darauf hinaus willst. Ja. Und da war sein Co-Trainer zusammen mit ihr übernommen. Sie hat die Pressekonferenz geführt.
Genau.
Und
stimmt,
er
sowas.
Stand
genau,
an der Seitenlinie. Danke. So haben sie sich aufgeteilt.
Genau, ja. Und da hatte ich nämlich den Eindruck, also die drängt gar nicht ins Rampenlicht, sie nimmt das eher in Kauf, dass sie eben ihren Traum, Trainerin zu sein, leben kann. Aber bevor wir zu Ether kommen, über die ich auf jeden Fall nochmal ausführlicher sprechen wollen möchte, lass mal noch versuchen, diese Zeit von Steffen Baumgart jetzt, ja, einzuordnen. Die Pointe ist natürlich, dass Union damals geschrieben hat in der Pressemitteilung, also wir müssen noch Punkte sammeln, um in der Liga zu bleiben. Und Fun Fact, mit den 32 Punkten von damals wären sie in der Liga geblieben. Aber man konnte ja nicht ahnen, wie schlecht die da hinten den Abstiegskampf bestreiten würden. Plus, es stand halt das extrem wichtige Heimspiel gegen Wolfsburg auf dem Plan, das ja eben so eins der Teams gewesen wäre, denen man das eben zugetraut hätte, da nochmal unten rauszuklettern und damit Union reinzuziehen. Was würdest du denn jetzt dann für ein Fazit unter die Zeit von Steffen Baumgart bei Union ziehen?
Also ich würde sagen, eine emotionale Zeit, weil man natürlich die Person, die er ist und das, was er mitbringt, auch als Trainercharakter nicht unterschätzen darf. Also jemand, der natürlich dadurch halt auch nochmal eine Strahlkraft hat. Aber wenn man jetzt darauf schauen möchte, inwiefern hast du dich vielleicht weiterentwickelt? Mhm. Hast du einen nächsten Schritt gemacht? Würde ich sagen, da hat dann doch ein bisschen was gefehlt. Was am Ende die Gründe gewesen sind, wer vielleicht da noch Mitspracherecht gehabt hat, intern, wie er jetzt nun arbeiten konnte oder auch nicht, wie seine Kommunikation am Ende gewesen ist mit den Spielern oder nicht. Da will ich jetzt gar nicht mehr ins Detail gehen, da kann ich auch gar nicht so viel zu sagen. Aber alles in allem geht er da raus. Bei Union hat man auch kein böses Blut irgendwie vergossen. Da heißt es, Steffen Baumgart, der hat hier seine Zugehörigkeit zum Verein, der ist hier immer willkommen und so. Alles fein. Da sehen sie es halt sehr nüchtern. Auch Dirk Zingler sieht das sehr nüchtern, sagt, es ist halt so im Trainergeschäft. Du verdienst da viel Geld und du kannst auch einfach mal scheitern. Das gehört dazu. Wir sind da jetzt nicht traurig. Aber du hast dich jetzt nicht unbedingt weiterentwickelt. Du hast dich stabilisiert, als Steffen Baumgart übernommen hat. Im Winter, in der Saison davor, das definitiv. Du hattest nichts mit dem Abstieg zu tun. Du warst aber auch nicht so weit, dass du hättest sagen können, naja gut, es geht auch ein bisschen weiter nach oben.
Und gleichzeitig hatte man ja schon den Eindruck, also bei Paderborn und Köln war Steffen Baumgart noch ein innovativer Trainer in seinem Ansatz, weil sein Ansatz sehr konsequent und radikal durchgeführt wurde. Beim HSV hat dann sein Ansehen schon gelitten. Glaubst, und ich würde die Einschätzung ganz persönlich treffen, dass ich glaube, er hat auch Union einen Gefallen getan mit dem, dass er da als Trainer übernommen hat. Ja, ich weiß, er hat natürlich auch gutes Geld verdient und so weiter und so fort. Also ich will jetzt hier keinen Heldenepos draus machen, er war kein Märtyrer. Aber ich glaube, Steffen Baumgart wusste schon auch, na, wenn das jetzt hier nicht gut geht, dann, und das wäre jetzt eben meine Frage an dich, teilst du meinen Eindruck, dass er dann schon ein bisschen beschädigt als Trainerfigur einfach aus dieser Unionzeit rausgeht? Weil es ist schon sehr auffällig, dass sein Name eigentlich gerade gar nicht mehr genannt wird, wenn es irgendwie um andere Trainerposten geht.
War halt anders mal, ne? Du hast es gesagt, nach der Zeit beim FC, die ja insgesamt dann doch ziemlich erfolgreich gewesen ist. Ich glaube, dass die Erwartungshaltung, seine eigene Erwartungshaltung an die Zeit beim HSV auch eine ganz andere gewesen ist. Das muss man ja auch wissen. Also der eine oder andere macht sich lustig und sagt, oh, er hat so viele Lieben. Aber man muss halt von ihm wissen, er ist privat, seit er klein ist, Fan des HSV. Das ist er halt. Der Hamburger SV ist sein Verein, so wie mein Verein Hannover 96 ist. Und Union zu Union hat er einfach nochmal eine andere Beziehung, eben weil er da gespielt hat und weil er in Berlin gelebt hat und weil er dem Verein da relativ nahe ist. Also es war halt einfach Zufall, dass die beiden dann hintereinander kamen. Und ich glaube, beim HSV, da ist es einfach nicht gut gelaufen. Und ich glaube, da fing das auch an, dass er gemerkt hat, dass oder gedacht hat, dass man ihm da irgendwie was Schlechtes will. Und dass dann auch der Umgang vielleicht mit den Medien ihm gegenüber ein bisschen unfair gewesen ist und so. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen Spuren hinterlassen. Da muss man sich so überlegen, wenn du den HSV dann vergleichst mit Union, ist Union ja fast eine Oase. Da kannst du ja eigentlich, wenn du von außen drauf guckst, kannst du ja in Ruhe arbeiten. Ja, also auch ein Urs Fischer konnte da immer in Ruhe arbeiten und hat das total geschätzt, dass da nicht so ein Chaos war wie auf Schalke oder bei Borussia Dortmund oder wie sie alle heißen, die großen Vereine. Und ja, ich wäre total daran interessiert und bin total gespannt, was er vielleicht erzählen wird, wenn ich ihn mal treffe, was er mitnimmt aus dieser Zeit. Ich glaube jetzt gerade, es ist auch wirklich so, dass er da so einen Cut macht gerade und sich mal so ein bisschen auf sich besinnt und vielleicht auch guckt, wo stehe ich, was ist noch möglich für mich und so. Aber was halt bleibt, ist tatsächlich, du guckst da drauf und du schaust dir den Fußball an, der dort gespielt worden ist, und es muss jetzt nicht alles seine Schuld gewesen sein, aber er konnte da halt nicht mehr rausholen. Und das steht jetzt eben auch unter seinem Namen. Das ist halt ein Fakt.
Ja, definitiv. Und das ist eben so interessant, weil es gibt natürlich auch einen Trainertyp, der gerade besonders gefragt ist. Und da geht es jetzt gar nicht um Ballbesitzfußball oder kein Ballbesitzfußball, sondern gerade suchen viele Vereine den Trainertyp, der nicht nur schafft, irgendwie sportlich das Team so zu stabilisieren, dass man nicht absteigt, sondern der einzelne Spieler so weiterentwickelt, dass man die für viel Geld verkaufen kann. Also ich glaube einfach, ja, diese generelle, wie sich der Transfermarkt entwickelt hat, wie groß einfach immer noch auch die Bedeutung von Transfereinnahmen für Vereine ist, sind das quasi die gefragten Trainer. Und leider muss man sagen, aus Steffen Baumgarts Sicht ist das halt genau der Punkt, der plus Ballbesitzspiel sind quasi die beiden Punkte, die bei ihm bisher in der Vita nicht so wirklich zum Tragen gekommen sind. Also
ja, es ist total schade. Ich sehe das ähnlich, ne, von außen. Also es ist halt immer, ich meine, wir sind Journalisten, ne? Wir gucken da drauf, wir haben dann unsere Meinung, wir gucken uns das große Ganze an. Wir sind natürlich nicht dabei, wir stehen nicht in der Kabine, wir sind nicht dabei, wie kommuniziert jetzt Steffen Baumgart mit seinen Spielern, wie ist das Verhältnis untereinander. Da stehen wir nicht daneben, deswegen kann man das einfach schlecht einordnen. Aber bei Union, finde ich, kannst du sehr gut diese Parallele zielen. Ein Urs Fischer hat die Spieler besser gemacht, das war einfach so. Ja. Sie sind dann, also, und nicht nur in die eine Richtung, dass sie dann teilweise verkauft worden sind und einen guten Schritt gemacht haben und sie Geld eingenommen haben. Nein. Also, mein Lieblingstransfer nach wie vor ist halt diese Verpflichtung von Max Kruse, der ja, dem du ja unfassbar viel Raum lassen musst, damit der funktioniert. Und Urs Fischer hat das halt einfach hinbekommen. Max Kruse war hier und hat abgeliefert in der Zeit, in der er hier gewesen ist, weil Urs Fischer es verstanden hat, mit dieser Personalie umzugehen. Und das ist so, finde ich, da merkst du einfach die Unterschiede, wenn du die beiden auch so ein bisschen gegeneinander stellst. Also wirklich, ich will Steffen Baumgart jetzt hier nicht so schlecht machen. Nochmal, ich komme privat wirklich sehr gut mit ihm aus. Ich schätze ihn auch total. Und es hat mir auch total leid getan zu sehen, dass das eben nicht funktioniert hat, wie er sich das mit Sicherheit auch vorgestellt hat. Weil man muss dazu wissen, relativ zu Beginn hat er mir auch mal gesagt, in seiner Familie sind sehr viele Trainer in unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Er wollte gar nicht so sehr Spieler immer werden. Er hatte immer das Ziel, Trainer zu werden. Und er wollte immer jemand sein, der die anderen halt auch besser macht. Und deswegen ist es eigentlich umso trauriger, dass man am Ende hier drauf guckt auf die Zeit bei Union und sich sagt, irgendwie gehen wir mit dem Gefühl raus, dass das nicht passiert ist.
Ja, bin ich sehr gespannt, wie es weiter mit ihm geht und wie wir auch in 2 Jahren auf diese Zeit hier zurückblicken. Vielleicht gucken wir dann auch auf den Kader und sagen, da gab es auch nicht so viel zu entwickeln, außer Aljoscha
Kindlein. Genau, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ne, dass das natürlich auch nochmal eine Qualitätsfrage sein kann.
Genau. Aber dann kommen wir mal zu Marie-Louise Ether. Also Unionerinnen und Unionern ist sie schon seit langem bekannt und zwar nicht nur wegen ihrer Co-Trainerinnenzeit bei den Männern-Profis, sondern weil sie eben schon sehr lange im Verein tätig ist und ja auch schon immer als ein großes Trainerinnen-Talent galt. Union war selber ein bisschen überrascht davon, was da passiert ist, als man sie zur Trainerin gemacht hat. Es hat weltweite Nachrichten, Schlagzeilen gemacht, Pressekonferenz war, glaube ich, sehr, sehr schnell, war der Raum zu klein. Ich weiß gar nicht, wie sie es dann gelöst haben. Sie sind dann ins Stadion, glaube ich, gegangen, oder? Saßen sie nicht in der Loge?
Nee. Die waren schon im Presseraum und es gab teilweise Medienvertreter, das weiß ich deswegen, weil vom RBB ein paar mehr kommen wollten, die einfach draußen bleiben mussten, weil kein Platz mehr da war. Jetzt muss man halt wissen, wenn man da noch nie gewesen ist im Stadion an der Alten Försterei, du warst da ja schon das eine oder andere Mal, der Raum ist eben auch schnucklig klein. Ja, ne? Also so wenn du da so ein paar Kameras hinten genau reinstellst, dann ist der halt auch ruckzuck mal voll. Aber an dem Tag war dann auch einfach spannend, da waren dann auch internationale Medienvertreter dabei. Und auch ich wurde von einer Kollegin aus Polen irgendwie angeschrieben, so, hey, kannst du mir ein bisschen was erzählen zu Marie-Louise Ether? Also das Interesse war riesengroß und das erste Spiel unter ihr, es war ja gegen den VfL Wolfsburg, der dick im Abstiegskampf steckte, schon zu dem Zeitpunkt unter Dieter Hecking, da haben sie uns gesagt, wir haben hier doppelt so viele Akkreditierungen wie an einem normalen Spieltag gegen den VfL Wolfsburg, weil alle gekommen sind und gucken wollten, wer ist diese Marie-Louise Ether und was macht sie als erste Cheftrainerin in der Männerfußball-Bundesliga?
boah, Gott sei Dank muss ich da nicht arbeiten, weil dazu muss man wissen, bei Union sind die Presseplätze sehr eng. Wenn einer in der Reihe aufstehen will, ja, du hast natürlich das Privileg.
Ich sitze unterm Dach, die sind tatsächlich sehr schön, aber ich kenne die anderen Plätze
aber
auch.
Aber unten müssen quasi alle aufstehen und ihr Zeug vor allem auch hochnehmen, damit die anderen durchkommen. Also großer Respekt
immer
an die.
Das ist diese Berliner Romantik, von der alle immer reden, Max.
Es ist ja auch wahnsinnig sympathisch, wenn man von Zuschauern angepöbelt wird, die einen halben Meter neben einem sitzen und die Notizen mitlesen, die man macht. Aber großen Respekt an alle Kolleginnen und Kollegen, die unter diesen Umständen dann trotzdem sagen, ich bin der allerletzte in der Reihe, aber ich hole mir jetzt ein stilles Wasser im Presseraum. Bitte,
ja,
steht mal alle auf. Und ich komme auch erst nach Wiederanpfiff zurück. Aber gut, das ist jetzt ein Nebenthema. Wie findest du denn, ist Union und auch Marie-Louise Ether, wie sind die beiden mit dieser Aufmerksamkeit umgegangen und was kam denn dann sportlich eigentlich dabei rum? Das ist ja eigentlich das, was zählt.
Wie sind sie mit dieser Aufmerksamkeit umgegangen? Jetzt muss ich vorne anfangen. Also, die ganze Zeit lang vorher gab es diese Gespräche zwischen Marie-Louise Ether und Dirk Zingler und wer da noch alles involviert war, mit dem Ziel, Marie-Louise Ether übernimmt ab dem Sommer die Frauen des ersten FC Union, die auch in der Fußball-Bundesliga spielen. So, dann wurde sie gefragt, ob sie für diese 5 Spiele interimsmäßig übernehmen kann. Und Dirk Zingler hat auch danach jetzt gerade erst wieder auf Nachfrage gesagt, wir haben uns gar nicht so viel damit beschäftigt, dass wir jetzt da so einen Hype auslösen oder dass da alle draufschauen werden. Wir sind einfach überzeugt von ihrer Arbeit. Und da ist es uns am Ende egal, ob Frau oder Mann. Marie-Louise Ether ist eine super Trainerin und deswegen haben wir es ihr zugetraut. Ich weiß gar nicht, ob ich das so glauben kann. Also, dass man nicht auch gedacht hat, hey, es ist vielleicht ein guter Zeitpunkt.
Lenkt ja auch ein bisschen ab von der Steffen Baumgart-Vertragsverlängerung, oder?
Lenkt ab, genau. Und also nichts dagegen. Louis ist eine super überhaupt Trainerin. Nicht. Ja, also das möchte ich einmal vorneweg sagen. Und sie kann es. Mhm. Ich und viele andere, glaube ich, wussten vorher, sie kann es. Sie hat es gezeigt, dass sie es kann. Das ist wirklich das Wichtigste an dieser Stelle. Aber trotzdem auch als Union muss dir ja bewusst gewesen sein, was du damit auslöst. Dass du dann der Verein bist, der die erste Trainerin halt hervorbringt in der Fußball-Bundesliga. Und es passt aber auch so ein bisschen zu der Entwicklung und dem Weg, den Union in den letzten Jahren eingeschlagen hat. Denn auch der Frauenfußball wird da ja mittlerweile ganz anders behandelt. Ja, also die Frauen dort trainieren unter Profibedingungen. Die werden am Ende des Jahres zusammen mit den Männern in das neue Trainingszentrum einziehen, wo beide, und das gibt es wohl so auch tatsächlich noch nicht, mit derselben Ausstattung und Einrichtung ihren Arbeitsalltag gemeinsam bestreiten können. Das ist geplant, jetzt ab dem Ende des Jahres geht es dann los. Also da schaut man schon drauf, dass da alle wirklich auch gleich behandelt werden. Und ich weiß, Horst Held hat so ein bisschen Kritik bekommen, ne? In der PK, als er dann darauf angesprochen wurde, Herr Held, wie haben Sie denn die ganzen kritischen Kommentare wahrgenommen? Und dann hat er gesagt, ja, das lese ich mir gar nicht durch und so. Und es stellte so die Frage, Max, wie siehst du das denn? Muss man sich mit sowas beschäftigen oder ist die beste Antwort, die am Ende zu sagen, Ich antworte mit Leistung und dann sage ich dir danach als Frau was dazu.
Also ich fand halt an der Reaktion, ich fand es jetzt ehrlich gesagt nicht besonders schlimm und bemerkenswert, weil das war halt auch so eine Phase, wo man dann jede Wortmeldung sehr hochgehangt hat. Ich fand viel, viel wichtiger, dass er gesagt hat, na, vielleicht bleibt sie auch bei den Männern noch über die Saison hinaus, weil das war tatsächlich inhaltlich schräg und,
das war so dieser eine Moment, ne?
Genau. Was mich da, also ich habe das ehrlich gesagt eher so zur Kenntnis genommen und dachte mir, ist ja interessant, dass er sich da keine bessere Antwort zurechtgelegt hat, weil die Frage war völlig erwartbar und man hätte dann sehr leicht Misogynie thematisieren können in unserer Gesellschaft, hätte auch da vielleicht einen Punkt setzen können, so wie es ja dann andere auch gemacht haben. Horst Held hat es nicht gemacht und so habe ich das ehrlich gesagt abgehakt. Ich hätte mich gefreut, wenn da ein Punkt gemacht worden wäre, weil er hatte halt einfach da quasi, da war das Mikro für ihn offen und er hätte da auch was zu sagen können und es hätte auch eigentlich zum sonstigen Umgang des Vereins damit gepasst, denn der Verein ist ja sehr offensiv mit Hasskommentaren gegenüber Marie-Louise Ether umgegangen. Aber er hat's halt in der Situation nicht gemacht. Ich finde aber auch, also ich persönlich hätte gesagt, auf die Frage hätte er vorbereitet sein müssen. Ich kann aber auch verstehen, dass man nicht immer auf jede Frage vorbereitet ist und vielleicht dann auch mal nicht die perfekte Antwort gibt. Und ehrlich gesagt, Horst Held ist jetzt bei mir nicht als der Riesenrhetoriker abgespeichert. Deswegen muss man dann auch vielleicht nicht alles auf die Goldwaage legen.
Also ich als Frau kann sagen, da möchte ich jetzt gar nicht auf Horst Held eingehen, sondern vielleicht auch so ein bisschen mehr auf das, wie Louis das Ganze genommen hat, die von vornherein gesagt hat, sie beschäftigt sich eigentlich so gar nicht damit. Denn ihr geht es ja nur darum, dass sie hier ihren Job machen möchte. Mhm. Der Job, für den sie brennt, an dem sie Spaß hat, was ihr Freude macht. Und dass sie ja gar nicht so viel Zeit hatte, sich über solche Dinge überhaupt Gedanken zu machen. Denn sie hat übernommen, nachdem Steffen Baumgart gehen musste, und ist sofort in diese Vorbereitung rein. Und du konntest dann dich mal so nach links und rechts so ein bisschen umhören, hast dann so gemerkt, wer geht damit wie um. Also so teilweise, ich habe ein bisschen mit verschiedenen Menschen aus dem Verein gesprochen. Eine Kollegin hat mir gesagt, so boah, wir halten jetzt so bestimmte Interviews auch ein bisschen von ihr fern. Es gab aber Anfragen von überall her. Selbst die Vogue hat irgendwie angefragt und so. Die New York Times hat angefragt. Aber selbst da selektieren wir jetzt, weil sie will irgendwie ihre Arbeit machen. Also das war so auf der Ebene. Dann hast du mit einzelnen Spielern gesprochen. Jemand wie Vizekapitän Rani Khedira hat vom Umgang geschwärmt und hat halt gesagt, man muss sich auch vorstellen, die macht nicht nur gute Arbeit, sie sieht auch den Menschen hinterm Fußballer. Und er sagte das und es klang so heilsam, weißt du? Als wenn das, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Es war so, was du ja manchmal in so einem Profigeschäft auch durchaus mal vergessen kannst. Aber das ging ja durchweg jetzt über die gesamten 5 Spiele. Es ist jetzt ja nicht so, dass sie nicht den einen oder anderen Spieler auch schon kannte aus der Zeit. Vorher in Rani Khedira zum Beispiel war ja auch schon dabei, als sie den Klassenerhalt gemeinsam geschafft hatten, zusammen mit Marco Grote. Aber der Eindruck ihrer Arbeit war halt so durchweg positiv. Und ich finde, das ist halt das Schönste, dass du als Frau, das kann ich als Frau sagen, wirst du ja immer noch anders bewertet als ein Mann. Und wenn du dich dann hinstellen kannst am Ende und sagen kannst, ich habe meine Arbeit gemacht und ich mache meine Arbeit gut, dann ist das geil. Genau so soll das nämlich auch sein. Und ich finde es deswegen toll, dass Union diesen Schritt gemacht hat, sich das getraut hat. Und jetzt gucken wir halt mal, ne, was das Ganze nach sich zieht und ob dann vielleicht ein Bundesliga- oder Zweitliga-Club irgendwann nochmal nachzieht.
Ja, also ich finde auch, also allein dahingehend war es halt toll, dass dieses Wolfsburg-Spiel nicht stellvertretend stand für das Sportliche, wie es weiterging. Denn beim Wolfsburg-Spiel, ehrlich gesagt, hast du bei den Reaktionen nach dem Wolfsburg-Spiel genau gemerkt, wer will einfach nur einen Punkt machen, weil er Frauen doof findet und wer hat dieses Spiel auch gesehen und bewertet sie anhand ihrer Leistung. Weil dieses Spiel war fantastisch. 25:5 Schüsse. Wolfsburg stand bei einem Expected Goals-Wert von 0,19, aber die gewinnen das 2:1.
Die gewinnen das und da kann man vielleicht auch einmal dazu sagen, also Wolfsburg stand ja mit dem Rücken an der Wand, hat noch ganz okay begonnen und hat dann in diesem Spiel einfach keine Sonne mehr gesehen. Wahnsinn. Und ich meine, es sind 2 Tore aus der Distanz, die fallen. Ne? Pečinović, und wer hat das erste nochmal gemacht? Ich habe es gerade nicht mehr genau im Kopf. Auf jeden Fall 2 Weitschusstore haben sie auch seit Ewigkeiten in keinem Spiel mehr erzielt. Das kam halt noch dazu. Also es war kein Matchglück. Wimmer, genau. Ja, Wimmer, das war ein Wahnsinnstor. Genau, wie kann ich das vergessen? Das war ja schon zu Beginn, ne? relativ schnell. Lief er dann da in der Hälfte des ersten FC Union kurz nach der Mittellinie los und hat dann gemerkt, so boah, da ist Platz. Dann trifft er den Ball natürlich auch perfekt, ja. Also da kannst du auch gar nichts machen. Also kannst du vielleicht überlegen, dass du vorher deinen Weg zustellst, weiß ich nicht. Aber ansonsten kannst du einfach nichts machen. Und Marie-Louise Eter ist halt auch sehr mutig gewesen, hat glaube ich 5-mal gewechselt in dem Spiel, hat den Kapitän zurückgebracht mit Christopher Trimmel, hat Elias Anser vorne reingebracht und sie hat fast konsequent links hinten auf Tom Rothe statt Derek Köhn gesetzt. Das fand ich auch ganz spannend, weil ich bin großer Fan von Derek Köhn, ich mag den, ich finde, der hat super Offensivaktionen auch mit drin, aber sie war total überzeugt davon und ich fand, es hat sich auch ausgezahlt, weil eben diese Spieler viel Input hatten in diesem Spiel. Also hast es da schon gesehen. Und dann kam das zweite Spiel und das war halt wirklich schwer. Bei RB Leipzig. Ja. Und RB Leipzig war zu dem Zeitpunkt ja schon wirklich in einer Form, die echt sensationell war. War schwer mit ganz, ganz starken Flügelspielern, mit einem Diomandé, der einfach eine überragende Saison gespielt hat am Ende, aber nicht nur er. Und da war mir Union tatsächlich das erste Mal, da habe ich dann gedacht, boah, in der ersten Hälfte wahnsinnig passiv gegen den Ball. Das hat aber Louis auch anschließend angesprochen und auch gesagt, boah, da ne, war es dann wichtig, eine Reaktion zu zeigen. Die kam dann in der zweiten Hälfte, aber ohne Chance, da irgendwas zu drehen in dem Spiel. Leipzig war auch wirklich, wirklich gut. Das Spiel würde ich also so ein bisschen rausnehmen aus der Bewertung gerne. Und alles, was danach kam, war top. Ja, also auch gegen den ersten FC Köln. Du liegst mit 0-2 hinten, du kommst zurück, kämpfst dich da wieder rein in dieses Spiel, holst am Ende ein 2-2. Und auch da gab es doch eine Entscheidung. Ach ja, natürlich, dieses Abseitstor von El Mala. Ja klar, na klar. Wo alle darüber diskutiert haben, ist das jetzt Abseits oder nicht? Dieses erste Tor, was da für den ersten FC Köln fällt. Also auch da hast du wieder so eine kleine Waage. Siehst aber, das funktioniert. Dann ist das vorletzte Spiel in Mainz gegen Urs Fischer, den sie ja auch bestens kennt. Union zieht das und hat dann am Ende den FC Augsburg zu Hause zu Gast und ist da schon mit Viererkette und viel offensiver ausgerichtet. Und die Leute gehen raus aus diesem Spiel und sagen, ist das noch unser Union? Das ist ja hier Kombinationsfußball und guck mal, und so viel Leichtigkeit. Und dann habe ich auch Stimmen danach gehört, die gesagt haben, ja, war 34. Spieltag, weiß man ja jetzt nicht, vielleicht ging es dann auch nicht mehr um so viel. Naja, Augsburg hätte noch in den Europapokal kommen können. Und das war wirklich gut. Du hast eine Handschrift gesehen, du hast einen Weg gesehen und es hat den Spielern auch total gut getan. Mhm. Denn das war auch etwas, was Louis immer wieder gesagt hat. Dieses, man kann sich nicht vorstellen, wie wichtig für die auch dieses Erfolgserlebnis nach so langer Zeit ist. Die wollen die Saison nicht einfach herschenken und sagen, wir machen jetzt den Klassenerhalt fix und gewinnen hier nichts mehr, sondern die brauchen das ja auch als Profis. Und deswegen kann man unter ihre 5 Spiele einen Haken machen und sagen, ey, es war eine erfolgreiche Zeit, sie konnte sich zeigen und es also wirklich top.
Und es ist, ich habe das ehrlich gesagt schon, was du jetzt gerade beschrieben hast, alles mit einfließen lassen in meine Saisonrückschau auf die Bundesliga der Frauen. Da haben wir ja auch über alle Teams gesprochen und da habe ich von der Bundesliga der 2 Geschwindigkeiten gesprochen. Es gibt quasi die Teams, die letztlich eher auf der Stelle gerade treten oder tendenziell sogar schlechter werden durch Spielerinnenabgänge. Das sind Wolfsburg, Frankfurt, Hoffenheim, Leverkusen ist noch so ein Kann-Fall, Werder Bremen ist noch so ein, weiß man noch nicht genau, Fall. Und dann gibt's aber, und aktuell würde ich sagen, da gehört gerade nur Union rein, die 2. Geschwindigkeit, Teams, die eben richtig Geld auch auf den Markt werfen, ehrlich gesagt einfach auch Kohle drauf werfen auf Spielerinnen, damit gute Spielerinnen bekommen, aber auch das Ganze stützen mit einem europaweit ZuschauerInnen-Rekord, mit eben viel, viel Begeisterung im Stadion, mit eben dem, so wie man es quasi sich malen würde, wenn man sagen würde, wie will man da den Fußball der Frauen angehen? Das heißt, ja, man gibt viel Geld aus, aber man setzt auch ganz schön Geld um, allein weil man so viele ZuschauerInnen hat. Und eben vor dem Hintergrund, dass da Marie-Louise Ether hinkommt, die ich ja eben auch logischerweise genau beobachtet habe und jetzt eben auch bei diesen Spielen, die du gerade beschrieben hast, da habe ich gesagt, also ich weiß nicht, ob Frankfurt, Wolfsburg, die bisher immer auf Platz 2 und 3 waren hinter Bayern, ob die wirklich wissen, was da auf sie zukommen kann. Also Dirk Zingler hat es ja auch gesagt, jetzt in der Mitgliederversammlung, Frau Ether wird die Union Frauen an die Spitze der Bundesliga führen. Und wenn er damit jetzt nicht Platz 1 meint, dann würde ich sagen,
oberes Tabellendrittel. Also oberes Tabellendrittel ist für ihn auch das Ziel.
Das ist die Spitze
Ziel,
für ihn, das ist auch eine ganz schön breite Spitze.
Naja, es ist ja dann, glaube ich, nochmal in der Mitgliederversammlung, wenn du dann alle Fans da nochmal vor dir sitzen hast, vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Mhm. Aber ist auch okay, sich hohe Ziele zu setzen. Und du siehst es, das Rüstzeug ist ja da. Ne? Du hast gerade schon die Zuschauerzahlen angesprochen, 8.202 im Schnitt. Und ich glaube, da drüber war nur der FC Arsenal.
Genau, also in Deutschland sowieso ist niemand und europaweit nur Arsenal.
Irre, genau. Also die gucken auch, ne, wie können sie das Stadionerlebnis so verändern, dass sie es ein bisschen zugänglicher machen, noch zugänglicher machen. Für andere Union, finde ich, ist ja immer noch mal so ein spezieller Fall. Da wird Fußball ja eher so gelebt, als wir treffen uns mit Freunden, wir gehen da zusammen hin, das ist halt so ein Miteinander. Ne? Also es, klar freut man sich auch, man fiebert auch mit, aber es ist mehr halt so ein bisschen Family-mäßig und ich glaube, das überträgt sich einfach zu den Frauen.
Der Fußball wird manchmal auch einfach nur in Kauf genommen, wenn man zu Union geht.
Ja, oder er wird gefeiert, wie bei den Frauen, denn das ist ja insgesamt wirklich auch erfolgreich gewesen, ne? Also Platz 9 am Ende von 14 möglichen in der Frauenfußball-Bundesliga. Und du hast die Strahlkraft schon angesprochen, ne? Eine Lisanne Greve, einfach eine aufstrebende Nationalspielerin, kommt da jetzt hin. Ich glaube, das wird auch nicht die letzte gewesen sein, die zum ersten FC Union wechselt. Und um das halt nochmal so ein bisschen einzunorden, also Zing hat auch nochmal gesagt, es gibt nicht allzu viele Trainerinnen mit der Pro-Lizenz. Mhm. Und zwei davon, Eileen Pöse und Marie-Louise Ether, haben wir bei uns im Verein. Mhm. Und darauf sind wir richtig stolz, dass wir das halt haben. Und man muss es ja sagen, auch bei Union hat es ein bisschen gedauert, bis man sich dem Frauenfußball so angenommen hat, dass man dann gesagt hat, okay, wir machen jetzt ein bisschen was damit, aber wenn, dann halt auch richtig. Ne? Also unter den Profibedingungen dann wirklich zu sagen, wir nutzen das jetzt für uns aus und sehen halt einfach, wir können es groß machen, also dann machen wir es jetzt. Und eben bevor dann vielleicht auch die Vereine nachziehen, die jetzt noch so, weißt du, so im Rücken stehen, wie Borussia Dortmund, VfB Stuttgart steigt jetzt auf. Also all die Vereine, die auch nochmal so eine große Historie bei den Männern dahinter haben, die auch nochmal nach vorne drücken so ein bisschen. Ja, finde ich wahnsinnig spannend und deswegen würde ich gerne einmal auf die Frage eingehen, die viele sich gestellt haben. Warum bleibt denn Marie-Louise Ether nicht Trainerin bei den Männern? Ja, weil vorher besprochen worden ist, die geht zu den Frauen. Und die Frauen werden bei Union gleichberechtigt behandelt. Die Frauen, das hat Dirk Zingler klar formuliert, und das werden wir uns die kommenden Jahre mal angucken, ob das dann auch wirklich so ist, sind das zweite Standbein. Ich habe das Trainingszentrum schon angesprochen. Die sollen da zusammen unter den gleichen Bedingungen arbeiten. Die werden sich regelmäßig sehen. Der Zingler hat gesagt, die können voneinander lernen. Die Männer können ein bisschen Demut lernen von den Frauen. Die Frauen gucken sich nochmal ein bisschen mehr Professionalität ab, die sie ja lange gar nicht kennen konnten. Ja, was auch wirklich schwierig war. Wir wissen alle, wie das im Frauenfußball ganz lange war und teilweise auch immer noch ist. Und deswegen ist es alles gut so, wie es ist. Und es schließt ja nicht aus, dass eine Marie-Louise Ether, und das sagte Zingler auch, irgendwann auch eine Männermannschaft trainieren wird. Denn ich bin mir sicher, die Zeit wird kommen. Ja. Sie ist nicht gerade jetzt. Jetzt sind andere Sachen vereinbart. Aber die Zeit wird kommen. Und da freue ich mich als Journalistin, die Sie auch sehr als Person übrigens schätzt, sehr drauf.
Da kann man sich drauf freuen. Ich freue mich ehrlich gesagt total drauf, dass in die Bundesliga der Frauen ein bisschen frischer Wind kommt. Denn den braucht die Bundesliga der Frauen nämlich auch. In den letzten 5 Jahren waren immer Bayern, Wolfsburg, Eintracht Frankfurt auf Rang 1-3. Einmal haben Wolfsburg und Frankfurt den Platz getauscht. Nee, einmal ist Wolfsburg Meister geworden und Bayern war Zweiter. Entschuldigung, so ist es richtig. Aber so war jetzt immer das Endergebnis die letzten 5 Jahre. Und wir kennen das zwar auch aus der Männerbundesliga, dass sich an der absoluten Spitze nicht so viel tut, aber vielleicht ist es ja mal anders bei den Frauen. Ich würde mich freuen. Aber das bringt uns ja zu der Frage, Steffi. Ja, aber wer wird denn dann Trainer bei Union? Und da sind wir jetzt natürlich in der interessanten Situation. Wir nehmen gerade auf am Donnerstag um 13.10 Uhr. Ich werde gleich nochmal die Union-Homepage aufmachen und aktualisieren. Das heißt, wir wissen es noch nicht sicher, wer Trainer wird, aber schon so sicher, dass wir uns trauen, über ihn zu sprechen. Es soll ein Schweizer Trainer werden. Das ist ja mal ein innovatives Konzept.
Das ist aber was anderes, ja, ne, bei Union. Genau.
Wie sind denn da drauf gekommen?
Ja, also es gab einige Trainer, die in der näheren Verlosung waren, sind viele Gespräche geführt worden, 3 sind am Ende übrig geblieben. Auch Christian Eichner vom KSC übrigens in der näheren Verlosung da beim ersten FC Union. Und der dritte weiß ich nicht, der dritte gewesen ist, aber es waren auf jeden Fall 3, also Marie-Louise Ether wird es nicht gewesen sein, das haben wir ja gerade schon einmal besprochen, aber die 2 Namen, die kann ich auf jeden Fall mal droppen. Und Mauro Lustrinelli ist derjenige, der den ersten FC Union dann, wenn dieser Podcast online geht, übernommen haben wird. ganz, ganz spannender Mann, auch Schweizer, wie Urs Fischer, der ja wirklich zur Trainerlegende geworden ist beim ersten FC Union, der auch einst unter ihm Co-Trainer war beim FC Thun übrigens.
Aha.
Und der, und der in dieser Saison mit dem FC Thun ein kleines Schweizer Märchen geschrieben hat. Thun als Aufsteiger zur Meisterschaft geführt hat, zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte. 50 Jahre alt, spricht fließend Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch. Und hat, und das finde ich ganz spannend, auch die Schweizer U21-Nationalmannschaft zeitweise trainiert. Mhm. Und das deckt sich dann halt wieder damit, mit dem, was der Präsident sich beim ersten FC Union nämlich auch gewünscht hat, wenn wir in Richtung Neuausrichtung jetzt mal schauen. Der sagt nämlich, ich hätte gerne einen Trainer, der die Talente, die wir haben im Nachwuchsleistungszentrum, die jungen Spieler noch mal ein bisschen mehr unter seine Fittiche nimmt und ranführt. Das muss der neue Weg sein. Denn sie haben ja das ein oder andere Talent, unter anderem den 16-jährigen Linus Güter, der in dieser Saison auch sein Debüt gefeiert hat, der zweitjüngste Spieler der Fußball-Bundesliga damit ist in der Historie. Und wie hat Zinger so schön gesagt, über den kannst du keine langen Bälle hinwegspielen. Muss ja gucken, dass du ihn dann auch ein bisschen mit reinnimmst ins Spiel.
Eigentlich war genau, da die Zeit deswegen, von Steffen Baumgart schon vorbei.
Das hat er im Anschluss dann gesagt. Weiß nicht, ob er das dann damit entschieden hat. Ja, der hat unter Steffen Baumgart tatsächlich noch debütiert.
Im letzten Spiel, genau.
Und Marie-Louise Ether, die kannte ihn ja auch und hat ihn dann, glaube ich, so ein bisschen auch erstmal rausgenommen, weil die natürlich auch weiß, ist ein junger Spieler und so muss man halt mal gucken. 16 Jahre ist natürlich auch einfach nur sehr, sehr jung. Und der steht einfach für geradlinigen, offensiven Fußball, für Power. Und ich glaube, da werden wir schon eine kleine Veränderung dann am Ende sehen. Die Pressekonferenz, die höre ich mir dann natürlich auch an. Bin da mal gespannt, was er sagt als erste Eindrücke.
Also er will eben wirklich vertikalen Fußball spielen, offensiv orientiert, aber auch ein klare Ballbesitzfußball, da soll er sehr genaue Prinzipien haben. Ich kann es natürlich nicht sagen, ich habe kein Spiel von ihm gesehen. Ich zitiere hier nur quasi das, was andere herausrecherchiert haben. Und kennst du seinen Spitznamen schon?
Nee, hilf mir weiter.
Als Spieler wurde er Lustrigol wurde er genannt. Weil er so ein klarer Strafraumstürmer war. Und ja, hast jetzt auch wieder was dazugelernt. Dafür kommt man doch in den Rahmen für die richtigen.
Das war der eigentliche Grund, weshalb ich gekommen bin. Ja,
genau, weil das ist auch die einzige Info, die dir noch gefehlt hat.
Für die kommende Saison nehme ich die dann.
Ich meine, wie das jetzt wird mit Lustrinelli, das können wir beide natürlich überhaupt nicht seriös beurteilen. Aber wie schätzt du das denn ein, dass man ja dann doch einen Identitätswandel an seiner Person beschreitet? Hat sich das abgezeichnet?
Ehrlicherweise habe ich nicht so richtig damit gerechnet, dass sich da so schnell etwas ändern wird. Denn ich glaube, wenn man viele Spiele des ersten FC Union geschaut hat in den vergangenen Jahren, dann war man es auch schon so ein bisschen gewöhnt, dass das oft nicht so super attraktiv und schön gewesen ist von der Ausrichtung her, von der Spielweise. Aber ich finde es einen interessanten Ansatz. Und ob der dann funktionieren wird, das wird ja auch stark davon abhängen, was hast du dann für ein Spielermaterial. Denn auch da wirst du nachlegen müssen. Und vor allen Dingen, Horst Held hat eine ziemlich heftige Aufgabe. Diogo Leite und Danilo Ducci, zwei in der Innenverteidigung, die ich zu Beginn dieses Podcasts einmal erwähnt habe. Die sind beide weg, beide ablösefrei. Also Union hat die auch nicht verkauft, weil sie gesagt haben, hey, die sind so wichtig, die können wir nicht weggeben. Die gilt es zu ersetzen. Und über die Stürmerproblematik vorne haben wir ja auch schon gesprochen. Und es ist halt die Frage, ne? Also wie wird dieser Kader zusammengestellt sein dann für Lustrinelli? Oliver Runert hat das wirklich immer richtig gut hingekriegt. Mal gucken, wie Horst Held das ohne Oliver Runert hinbekommt.
Das ist schon wirklich Fußball in der Nutshell. Wir kommen aus einer Saison, in der schon wahnsinnig viel los war und aus der man aber versöhnlich rausgeht. Wir haben 9 Trainer, man denkt sich, toll, geiles Konzept, könnte total passen. Und dann aber guckt man nach vorne auf den Transfersommer 26, 27 und sieht, oh Gott, sie haben keine Abwehr und keinen Sturm. Was passiert jetzt?
Was passiert jetzt? Ja, also da ist ja der Name Marvin Friedrich ja unter anderem schon gefallen von Borussia Mönchengladbach, der ja schon bei Union gespielt hat, ist jetzt auch ein bisschen her, der hier eine wirklich gute Zeit gehabt hat und mir damals mal im Gespräch gesagt hat, dass er auch so ein Spieler ist, der sich wohlfühlen muss. Ja, der merken muss, so hey, das passt hier alles für mich. Und ja, wir haben ja darüber geredet, wie Urs Fischer die Spiele sehr besser gemacht hat am Ende. Er hat sich sehr wohl gefühlt beim ersten FC Union und mal gucken, wie das dann, wenn er denn zurückkommen sollte, bei einer Rückkehr ist. Denn so Rückholaktionen müssen ja nicht immer funktionieren, nee, aber
also,
schauen wir mal.
Dann hat er sich in Gladbach nicht so wirklich wohl gefühlt, sage ich jetzt mal. Aber das sind schon Themen dann für die Saisonvorschau auf die nächste Saison. Lass uns diese Saison abbinden und dafür darfst du noch Awards vergeben. MVP, Unsung Hero, Moment der Saison. Und ich freue mich schon sehr auf die Saison als Emoji. Aber lass mal mit dem MVP beginnen.
Ja, so eine tolle Rubrik. Da habe ich mir, das war so schön. Das hat mich so viele Gedanken gekostet vorher. Also ich habe überlegt, wen könnte man da nehmen? Und hatte 2 in der näheren Verlosung und würde tatsächlich als MVP der Saison Danilo Dukki nennen. Mhm. Eben weil der einfach ein Dauerbrenner ist, die 2. Saison in Folge alle Spiele gemacht hat, dann auch noch torgefährlich dazu war mit seinen 5 Treffern in der Liga, mit seinen 2 Treffern im Pokal, auch eine Bank war, weil gegenüber Diogo Leite, mit dem er wirklich gut harmoniert hat, hat er sich einfach auf seinen Job konzentriert. Also Diogo Leite hat das forciert mit dem Wechsel und das war so im Raum und dann haben alle gedacht, ach, Unruhe. Und Danilo Dukki, der ja schon wusste, okay, also für mich steht jetzt auch irgendwann der nächste Schritt an, hat einfach seinen Job gemacht.
Ja.
Der hat da gar nicht groß drüber gesprochen und ich weiß, sie haben den Vertrag damals, das war noch Runert, der den Vertrag nochmal geschafft hat zu verlängern mit ihm. Und er geht nach 4 Jahren, nach einer sehr erfolgreichen Zeit, hinterlässt wahnsinnig große Fußspuren am Ende. Und deswegen ist Danilo Dukki für mich der MVP.
Ist denn dein zweiter Kandidat Unsung Hero geworden? Oder hast du da jemand anderen? Da müssen wir kurz über, das war wahrscheinlich Rani Khedira,
Rani Khedira war auch in der Verlosung, aber ich habe tatsächlich über André Ilic nachgedacht.
Ach, interessant.
Ich habe über André Ilic nachgedacht, aber nur deshalb, weil er sich insgesamt, weil er wirklich einer war, der sinnbildlich dafür stand, dass er sich immer reingeworfen hat. Aber er hatte nun mal einfach auf der anderen Seite diese große Diskrepanz mit den Nicht-Treffern. Und das hat ihn dann am Ende an dieser MVP-Geschichte vorbeischrammen lassen. Es war auch, muss ich ehrlicherweise sagen, gar nicht so leicht, da jemanden zu finden. Aber Danilo Dukki hat das Gesamtpaket dann gehabt.
Einziger Spieler, alle Spiele in der Startelf stand. Natürlich auch deshalb, weil sich Frederik Rönno verletzt hat. Und dann Karl Klaus kam. Wer ist denn dann dein Unsung Hero?
Ja, jetzt bist du gespannt, ne, was jetzt kommt. Habe ich mir was Schönes überlegt für den Unsung Hero. Eben, weil es ein bisschen emotionaler ist. Und zwar hast du Frederik Rönno ja gerade schon angesprochen, der eine Bank ist und der auch immer spielt, es sei denn, er ist verletzt. Und das war in dieser Saison dann gerade hinten raus der Fall, sodass zum Spiel gegen den SC Freiburg ein gewisser Matteo Raab reingekommen ist. Mit 27 Jahren sein Bundesliga-Debüt beim 1. FC Union gefeiert hat. Und hinten raus mit einer Parade den 1:0-Sieg gesichert hat, sich dabei irgendwie die Hand halb zertrümmert hat, ein Interview gegeben hat, wo er stand und gesagt hat, scheiß auf die Hand, Hauptsache jetzt hier die Punkte für die Jungs und ich gehe noch einen Schritt weiter hin zu den letzten Spieltagen, dann mit Blick auf den 1. FC Köln, auf das Duell gegen den 1. FC Köln, dann waren Frederik Rönno und Matteo Raab verletzt und dann kam ein gewisser Karl Klaus, der mit 32 Jahren ebenfalls sein Bundesliga-Debüt gegeben hat. Ein ganz, ganz kluger Mensch, der Psychologie studiert und der sich gesagt hat, also wenn ich jetzt hier als Nummer 3 eins richtig machen kann, dann die Jungs irgendwie so zu guiden und zu leiten, dass sie nicht merken, dass die Nummer 3 hier im Tor steht. Und er hatte 1-2 richtig gute Klärungsaktionen und ich würde diesen Unsung Hero Award gerne an diese Torhüter geben. Einfach, das sind Kleinigkeiten, das sind winzige Kleinigkeiten, aber ich finde, solche Geschichten machen den Fußball doch einfach aus. Und deswegen ist es ein geteilter Award für die Nummer 2 und die Nummer 3 aus dem Torwartteam des 1. FC Union.
Ich habe gerade noch, als ich Karl Klaus schon erwähnt habe, dachte ich mir, das war vielleicht falsch, weil den könnte man auch mit reinnehmen. Ja, ich hoffe einfach nur, dass das quasi gesundheitlich für Matteo Raab sich auch auszahlt. Also aller Ehren wert, aber es ist bemerkenswert, dass er quasi mit einer gebrochenen Hand dann noch zu Ende spielt.
Ja, wild.
Aber hoffentlich wird er das nicht bereuen im Nachhinein, dass er da im Adrenalinrausch diese Entscheidung getroffen hat. Aber auf jeden Fall erwähnenswert. Und das wäre ja aber auch einer der Momente der Saison gewesen. Aber du hast dich ja offenbar für einen anderen entschieden. Welcher ist denn dein Moment der Saison geworden?
Tatsächlich der erste Sieg von Marie-Louise Ether in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05, eben weil er historisch ist, ja, weil es der erste Sieg einer Trainerin in der Fußball-Bundesliga ist. Und ich finde, das können wir auch mal hochhängen. Das wird sie dann, wenn sie irgendwann alt und runzlig ist und auf ihrem Sofa sitzt am Tisch, sich dann mal angucken und sagen, schaut mal, meine lieben Enkel oder Verwandte oder wie auch immer, das habe ich damals geschafft.
Vorbilder sind so wichtig. Allein dafür braucht es Frauen an Orten, wo sie bisher noch nicht waren, dass junge Mädchen und junge Frauen überhaupt den Gedanken bekommen, ach, das könnte ich ja vielleicht auch schaffen. Und da ist dieser Sieg auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und dann auch noch bei Mainz 05 gegen Urs Fischer. Also manchmal ist es doch auch einfach zu viel. Solche Geschichten, Steffi, schreibt nur der Fußball und keine andere Sportart. Bleibt noch die Saison als Emoji. Welches Emoji ist es denn?
Ja, auch da bin ich vielleicht einfach etwas gar nicht so ausgefallen, wie man sich das vielleicht denken würde. Ich würde da gerne einen Pokal nehmen. Und zwar nicht, weil der erste FC Union irgendeine Trophäe gewonnen hat, sondern weil ich den gerne überreichen würde für den Mut, Marie-Louise Ether in diese Position gebracht zu haben und entschieden zu haben, wir machen das jetzt einfach mal. Mhm. Wir gehen einfach mal diesen Schritt, wir sind da einfach mal Vorreiter und zeigen, so kann es auch gehen und zeigen den Hatern damit da draußen auch. Am Ende des Tages kommt es darauf an, bist du gut in dem, was du machst. Und da ist es komplett egal, ob du Mann oder Frau bist. Und ich finde, wenn nicht jetzt, wann dann kannst du mit einem Pokal für den ersten FC Union auffahren. Und deswegen würde ich als Emoji gerne diesen Pokal vergeben.
Sehr schön. Wäre ich nie drauf gekommen, aber die Begründung, sie passt natürlich perfekt. Steffi, das hat wie immer große Freude gemacht. Ich weiß das auch sehr zu schätzen, dass du dich an einem so stressigen Tag wie heute, an dem wahrscheinlich der neue Trainer bekannt gegeben wird, dir, dass du dir da die Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
Ja, du, also ich habe heute noch Kindergeburtstag, also
oh Gott.
Alles
oh
gut.
Gott, das ist ja noch schlimmer. Ja.
Es wird sehr schön.
Ja, okay, ich wünsche dir viel Spaß, gute Nerven und immer ausreichend Zucker, Kohlehydrate und was Kinder sonst noch so brauchen, wenn die Stimmung kippt. In diesem Sinne, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
Sehr, sehr gerne.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Stefan, beim Exil-Berliner, bei Almat, bei Niklas, bei Dice Gaucho und bei Sarah Feigner. Sie alle sind irgendwann mal in ihrem Leben auf rasenfunk.de gegangen und haben auf den Unterstützen-Button geklickt und uns dann Geld zukommen lassen. Oder vielleicht haben sie es auch in der Video- oder der Podcast-Beschreibung, wie das geht. Ich danke allen, die uns finanziell unterstützen und das hier möglich machen, dass wir eben Paywall-Werbe- und sponsorenfrei bleiben können und unseren Gästen auch ein kleines Honorar zahlen. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder zu anderen, dann sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diese Sendung hier weiterempfehlt, wenn ihr den Rasenfunk weiterempfehlt und abonniert doch auch sehr gerne unsere anderen Formate, denn wir werden ja auch zur WM-Sendung machen, wir machen zur europäischen Männerfußballsendung, wir machen zur Frauenfußballsendung. Also, im Grunde gibt's genügend hier zu hören, um eine ganze Woche zu füllen. So ehrlich muss man sein. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt oder werdet gesund und bis bald wieder hier im Rasenfunk. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.